Wir sind im ewigen Eis unterwegs und sprechen in Folge 662 des Nickbots über den Film The Midnight Sky. Mit mir, heute hart am Stück, das ist Christoph Perner.
Hallo.
Und geschnitten, Robert Krüger.
Kann das hier jemand empfangen? Stefan Giesbert sitzt hingegen mit seiner Waffe geladen in einem Eisblock.
Howdy!
So fröhlich war der aber nicht.
Nee, das stimmt.
War nicht so fit.
Aber der hat auch keine Waffe, oder?
Doch,
ein Gewehr. Aber klar, der ist doch mit seiner...
Ach der, ich dachte der andere. Der da.
Ach so, der. Ja, nee, der war gar nicht mehr fit.
Ja. Ach so, nee, der. Gut, da müssen wir jetzt gleich mal in Ruhe drüber reden. Wer von euch, Christoph, du hast letzte Woche vorgeschlagen.
Genau.
Midnight Sky, worum geht's?
In Midnight Sky geht es um, eine nahe Zukunft. Die Erde ist völlig runtergewirtschaftet mit Umweltverschmutzung und so. Also es wird nicht so genau erklärt, aber wird wohl jetzt gerade akut so, dass man nicht mehr leben kann auf der Erde. Also die Erde geht den Bach runter.
Auf mich wirkt das eher wie Atomkrieg oder sowas, ne? Also es wird nicht so genau gesagt, so, aber
es wurde, glaube ich, irgendwann mal von Umweltverschmutzung gesprochen. Aber du hast recht, es sah wie Atomkrieg, war so eine Karte mit solchen, sowieso Einschläge, gell?
Irgendwie auf dem Ding stand Radiation, er hat immer Radiation gemessen und die hat sich massiv ausgebreitet. Also es war vielleicht Atomunfall oder sowas, keine Ahnung.
Also auf jeden Fall kann man nicht mehr leben auf der Erde und die Menschheit ist gerade dabei auszusterben und evakuiert und kann nur noch unter der Erde leben und das wird aber nicht gezeigt, das wird nur mal angesprochen. Wir befinden uns auf einer weit entfernten Polarstation, die gerade evakuiert wurde oder gerade wird. Warum die evakuiert wird, ist mir nicht ganz klar, aber
weil es da kein Unterirdisch gibt.
Ja, stimmt, das kann sein. Aber es wird auch irgendwann gesagt, dass man da wohl noch am leichtesten überleben kann. Ja gut, aber eben, ja, aber wahrscheinlich unterirdisch noch länger. Gut, und George Clooney bleibt als mehr oder weniger scheinbar einziger zurück, weil er todkrank ist und sterben wird. Also er macht dauernd sowas, was wie Dialyse aussieht. Er versucht, Kontakt aufzunehmen zu einer Jupiter-Mond-Mission, die auf der Rückreise ist von einem Jupiter-Mond, um dort herauszufinden, ob man da leben kann. Und die haben schon festgestellt, man kann. Und die sind eben gerade auf dem Rückweg und wissen nicht, dass die Erde gerade untergegangen ist. Und er will Kontakt zu ihnen aufnehmen, um sie dazu zu bewegen, umzukehren und zurückzufliegen zum Jupiter. Und weil auf der Erde geht halt nichts mehr. Ja. Und das wird dann durch gewisse Widrigkeiten noch erschwert. Also er hat keine vernünftige Antenne und muss erst eine entfernte Antenne erreichen durchs ewige Eis. Und begleitet wird er von einem kleinen Mädchen, was wohl vergessen wurde bei der Evakuierung, die nicht mit ihm redet, also jedenfalls nicht aktiv redet, aber ihn hört und versteht und so auch ganz zutraulich ist.
Zutraulich? Wie so ein kleiner...
Ja, ist doch ganz zutraulich.
Bist du ganz zutraulich.
Zutraulich und ganz niedlich.
Ja, auch. Und das ist die Story. Genau, und er kämpft ihn zu dieser Antenne durch und nimmt dann Kontakt zu den Raumfahrern auf.
Genau, aber ein relativ großer Teil des Films spielt auch auf dem Raumschiff. Also wir lernen auch diese Raumschiff-Crew noch so als, also es ist jetzt nicht nur er, damit man keine falsche Vorstellung von dem Film bekommt, nicht nur er und das Mädchen, das ist zwar vielleicht so 60% des Films oder so, aber die anderen 40, 50, irgendwie so in der Größenordnung, spielen dann aber auch im Raumschiff und da ist eine Crew aus 2 Damen und 3 Herren, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ungefähr.
Ja.
Und wir sehen halt so, wie die so ein bisschen, also zum einen sehen wir ganz kurz mal den Jupiter auch und dann sehen wir halt so deren Rückreise und wie die sich eigentlich schon darauf freuen, dass sie ihre Familien wiedersehen und die haben dann auch noch ein paar, ja, genau. Und so Widrigkeiten kommen da oben auch noch. Also hat so ein, ich war zwischendurch mal so ein bisschen an Gravity erinnert, so so Widrigkeiten
im All. Ich war an Away erinnert, diese Serie mit Tilary Swank, die ich im Herbst besprochen habe. Es war ziemlich ähnlich, da ging es um eine Mars-Mission, aber also ich fand diese Szenen auf dem Raumschiff waren eigentlich so eine kondensierte Version von Away, weil das war halt eine Netflix-Serie auf, ich glaube, 10 Folgen oder sowas. Auch eben mit so Widrigkeiten und Probleme beim Raum, beim das Raumspaziergang, Weltraumspaziergang und ja, und so Probleme, die halt auftauchen und keinen den Kontakt verlieren und alles mögliche andere. Das hat man da auch alles gesehen, aber eben auf 10 Folgen gestreckt. Und hier war das so sehr schön kondensiert. Also ich fand, es war gerade so, dass es Atmosphäre verliehen hat und auch spannend war. Also es hat mir gut gefallen.
Dann müssen wir doch gleich mal über das Raumschiff-Design reden, weil das machen wir ja immer, wenn wir über Raumschiff-Serien reden. Wie fandst du das?
Ja gut, wahnsinnig innovativ war es nicht. Das ist ja mittlerweile, hat sich das ja so eingebürgert, dass man so einen Arm hat, wo eine Gravitationseinheit drumrum kreist, um eben einen Bereich zu haben, wo man Gravitation hat. Und auch dieses Innen, das war ja einmal, muss bei so einem Notfall der eine ja mit dem Medikit möglichst schnell irgendwo hin und gleitet dann so durch die Gänge und nicht so einfach die Abzweigung zu erwischen. Fand ich ganz gut gemacht, aber ja, war jetzt nicht super neu. Also hat man schon mal gesehen, aber
der Film spielt 2049 und ich fand die Raumstation, mir hat, oder nicht Raumstation, sondern Raumschiff, hat mir sehr gut gefallen, weil sie halt so, das war sehr nah an dem, was wir jetzt haben. Also die sah so ein bisschen aus wie ein Teil von der ISS und dann dieses,
ja, die ISS in flugfähig.
Rotations, ja. Ja, in flugfähig, also ich meine, die ist flugfähig, aber in weiter flugfähig, hinten noch mit Antrieb dran und größere Sonnensegel, ja, genau. Und dann dieses Rotationsding sie. Und es hatte so dieses, ja, wir kennen das aus 2001, hat das damals schon gemacht, in den 70ern mit diesem Rotationszeug, aber halt ein bisschen anders, und jetzt hat man das halt noch und nöcher gesehen, aber es ist ja an sich auch keine so schlechte Idee. Und dann halt so diese Module dazwischen und die Sonnensegel und so, das sah alles sehr in unserer jetzigen Realität, aber eben ein bisschen weitergedacht. Es war halt nicht so Orville oder so, ja, wo dann so ein glatt gelutschtes Ding, sondern es sah so aus, als könnte das wirklich so sein, was wir jetzt dann irgendwie in 30, 40 Jahren bauen werden, wenn wir dann mal irgendwo anders hin wollen.
Aber warum bauen die so eine riesen Kuppel auf jeder Seite? Also warum verschwenden die so viel Platz in diesen beiden Räumen am Ende von dieser Stange mit nach oben einfach 8 oder 10 Meter Luft? Das sah schön aus. Ja, die Idee ist auch okay, aber wenn man da so nach oben guckt, wenn die da an dieser Konsole oder was ist, sitzen, es gibt keinen Grund. Das ist eine Mission, wo es auf jedes Gramm wahrscheinlich ankommt, wenn die über 5 Jahre Futter da mitnehmen müssen und alles.
Ach so, du meinst die Raumhöhe oder so?
Ja.
Verstehst du? Ach so, ein Quatsch. So. Die Raumhöhen waren heftig. Das stimmt auch auf der Brücke. Gell?
Ja, genau, das meine ich ja.
Genau.
Was soll das?
Also sieht halt geil aus.
Ja, es sieht schick aus. Es sieht wirklich cool aus. Auch wie sie das steuern und so. Alles cool, ja. Aber ja, auch so manche Manöver, die sie machen, fühlten sich für mich zwischendurch an, als wären sie an Bord einer Orville Enterprise, sonst irgendwas. So, wir drücken und dann passiert irgendwas. Aber wissen wir jetzt mittlerweile lang genug, so ist ja Raumfahrt eher nicht.
Na gut, aber das wird zum Teil auch genau anders gemacht. Also dieses Thema, sie haben jetzt vor, wie sie da jetzt was ganz Spezielles machen, so ein Manöver, und da sitzen sie nur noch neben, auch im Abspann ja dann auch, sitzen sie nebeneinander und rechnen und rechnen und rechnen. Also, ja. Das fand ich gar nicht so verkehrt, also.
Ja, und gut, ich, aber auch dieser Lander, als er dann da abgedockt wird und Richtung Atmosphäre fliegt, der Anflugwinkel für einen Wiedereintritt war großer Bullshit, aber egal.
So, genau, so fliegt ein Lander von der Enterprise.
So fliegt ein Shuttle von der Enterprise runter, genau.
Das stimmt, ja.
Das war Quatsch. Ja, da ist man vielleicht Expanse verwöhnt, aber okay, jetzt egal.
Ich habe ja Expanse nicht mal geguckt, aber der komplette Mangel an Physik in diesem ganzen Film fand ich schon wirklich ärgerlich.
Echt?
Also ich war kurz davor, als ich den geguckt habe, schon zu schreiben, so, wo ist denn hier Physik? Also, was ist, also, boah, da war ich.
Nee, das fand ich nicht so
schlimm. Da habe ich zum ersten Mal seit langem wieder einen Zettel genommen, damit ich die Sachen auch nicht vergesse. Also.
Okay, also da war ich jetzt auch nicht so abgestoßen. Ich fand, das sah alles so wunderschön aus, dass ich so ein paar Sachen durchgehen lassen wollte.
Die hängen draußen in diesem Raumschiff dran.
Aha.
Ja. In der Schwerelosigkeit. Also
auch
zieht nichts in die andere
Richtung. Ungesichert immer, gell? Das war mir auch immer alles ein bisschen zu ungesichert.
Ja, das sowieso.
Ja, vielleicht haben sie so kleine Düsen, mit denen sie sich im Zweifel wieder zurückschießen können. Das weiß man nicht.
Ja, von mir aus.
Ich würde hoffen, dass sie sowas haben in 30 Jahren.
Dann passiert irgendwas, weswegen sie sich verstecken müssen. Und dann krallen sie sich mit aller Kraft an ihrem Raumschiff fest. Warum?
Ja, genau.
Warum?
Ja, das ruckelt nicht
in die andere Richtung. Wenn es dich trifft, jo, dann ist aber blöd, weil, weiß ich nicht,
genau,
28.000 km/h, ein Stein an den Kopf ist, also jetzt, brauchst nicht überlegen.
Ja, das stimmt, das war großer Quatsch.
Aber
ja, da hast du recht.
Dann, es tritt Blut auf in der aus in der Schwerelosigkeit.
Mhm.
Ja, was macht Wasser in der Schwerelosigkeit? Ich hab's ja eine lange Zeit lang vorgemacht, Tropfenform, ideal. Ja, weißt du, jetzt ohne Training keine Tropfenform mehr. Aber die Flüssigkeit ist einfach ein Haufen Spritzer. Nein, sind keine Spritzer, sind Tropfen, immer. Und die haben auch in so einem Ding, saugen die das immer, also saugen die Luft immer in Richtung weg.
Mhm.
Ja? Und diese.
Ja, aber dann wird das halt nicht so imposant und das sah halt schon geil aus, gell? Das war halt schon so ein Wow-Effekt.
Ja, aber bitte Tropfen. Nett einen Haufen Matsch. Dann großen Blub rauskommen lassen und ihren Kopf da drin hängen lassen. Okay.
Ja, ja. Aber das fand ich schon sehr imposant mit dem Blut. Also
ja,
du hast recht.
Gut gemacht.
Physikalisch war das, Netpicking, aber ich fand das, also es sah, insgesamt war das, hat es gewirkt. Also, und sah auch gut aus. Ja. Fand ich.
Ja, ja.
Aber haben wir auch alles in Expanse schon gesehen.
Ja, natürlich.
Also,
aber nicht
alles
so
Sachen,
heftig.
Die jetzt schon hin und wieder, ja, weiß nicht. Erinnerst du dich an die Szene, wo es dem mit dem ganzen Talking Hedge da den Kopf weggeschossen hat in der ersten Staffel? Also, gab schon auch heftige Szenen.
Ja, klar gibt's auch heftige Szenen.
Ja, zum Ende hin gab's auch noch so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen irritiert haben. Also so ein bisschen,
also,
ein bisschen hart Adam und Eva Geschichte. Ja.
Ja, gut, die Adam und Eva Geschichte, da muss ich halt sagen, für mich war halt das Ende so trostlos, also überhaupt eigentlich auch der Anfang schon, ja, also die Erde ist halt im Arsch, ja. Und dann kommen die da eben zu fünft, mit dem, ja, man kann es ja sagen, die eine ist halt noch schwanger, ja, also im Endeffekt kommen sie zu sechst von diesem Jupitermond zurück. Und das Ziel ist, dass die jetzt wieder zurückfliegen und praktisch eine neue Menschheit gründen. Zu sechst? Ja, also das ist halt großer Quatsch. Du kannst halt zu sechst keine neue Spezies gründen. Das geht halt nicht.
Ja, nee, also ich meine, naja, aber was ist die Alternative? Also,
ja, klar, du hast keine Alternative. Ja, aber am Ende
Es wird ja nicht.
Eigentlich geben sie ja auf. Und, also es macht ja eigentlich jeder, was er will am Ende. Und das ist ja auch okay so, weil eh alles im Arsch ist. Und ich fand, für mich als Zuschauer war es auch nicht so, dass mich das so stark bewegt hat, weil eben alles schon so im Arsch war. Es war halt so, ja, es ist eh alles egal. Ja, also es ist eigentlich auch wurscht, ob die überleben oder nicht, weil es hat für die, ja, selbst wenn die jetzt überleben und selbst wenn die jetzt diesen Flug zurück zum Jupiter schaffen, ja, dann gibt's halt die Menschheit noch irgendwie 20 Jahre länger, solange wie die jetzt halt überleben. Und dann war's das halt mit der Menschheit. Das war halt alles so zu Ende, dass es egal war dann. Also es gab keine Perspektive eigentlich mehr für die Menschheit. Und damit eigentlich auch für die Einzelpersonen nicht mehr.
Naja, also, theoretisch geht da schon was. Also du kannst sicherlich mit zwei Leuten eine neue Menschheit gründen, wenn du ein bisschen vom Glück gesegnet bist. Aber das wird dann halt genetisch erstmal eine schwierige Zeit. das kann aber funktionieren. Also das kann durchaus funktionieren. Ich meine, es ist nicht garantiert, dass das schief gehen muss.
Naja gut, aber wenn wir uns anschauen, wie das bei Tierarten ist, wenn die aussterben, da sind schon bei viel kleineren Stückzahlen von Tieren gelten die als ausgestorben und sterben dann auch aus, weil das einfach, also das ist halt nicht realistisch. Klar, theoretisch gibt es da noch eine Chance, aber praktisch sterben die
aus. Aber auch, sagen wir mal, die sind halt auch nicht mit unserer Intelligenz gesegnet, und wenn da auf dem Jupitermond sonst nichts lebt, dann ist da auch wenig Gefahr, dass du dir irgendwie, weiß nicht, die oberkrasse Krankheit einfängst oder so.
Wenn du ein gerade praktisch aussterbendes Tier bist, was in einem extra dafür angelegten Zoo gepampert wird, ich glaube, da hast du bessere.
Ach so, meinst du das? Okay.
Als auf dem Jupitermond.
Ja, gut, aber das Tier weiß dann aber auch nicht, dass es das jetzt unbedingt mal dringend machen muss, weil es sonst ausstirbt. Dass diese intellektuelle Leistung vollbringt es dann auch dort.
Ja, gut, aber dieser Druck führt meistens auch nicht dazu, dass man schneller schwanger wird, oder?
Ja, das mag sein.
Ja gut, aber was das angeht, habe ich dann zwischendrin so gedacht, okay, also sie haben jetzt, okay, die Frau und die und dann noch ein Kind praktisch, also jetzt und drei Männer, dann müssen sie jetzt immer durchtauschen und warten, bis das Kind alt genug ist, die Männer können dann wahrscheinlich, sind wahrscheinlich noch zeugungsfähig, so, ja, also, okay, ja, das könnte noch irgendwie klappen.
Du hast schon aber Midnight Sky 2 quasi geschrieben.
So ungefähr, ja. Weißt du, man sieht dann schon so, okay, und für die muss es dann aber auch okay sein, dass, oder für ihren Mann muss es auch okay sein, dass sie sich dann direkt danach mit einem der anderen paart und dann mit dem dritten, und um ihr halt möglichst viel Diversität bei den Kindern zu erzeugen.
Und dann bekommen sie nur Jungs.
Genau. Ja. Ja,
aber das so eine Geburt, ihr habt das ja auch schon mitgemacht.
Ja, totaler Spaß auf so einem Raumschiff.
Zum Raumschiff.
Ja, sie hatte ja dieses Gerät, was irgendwie Alien Lifeforms aus dir entfernen kann, also insofern. Der ist 2049, alles erfunden, nee, alles dabei.
Easy.
Magic Removal Device.
Ja, aber lass uns dann doch nochmal auf die Realität auf die Erde gehen, ja?
Ja, und
was in meint ihr, wie lange, ich bin gerade in Rage. Wie lang macht man es wohl, nachdem man kurz im Eismeer schwimmen war? So ungefähr.
Oh, das vier Minuten, das hat mich viel mehr gestört.
Oder fünf.
Während er noch im Eismeer tauchte, ja, normalerweise.
Tauchen.
Ich glaube, 30 Sekunden, dann bist du hinüber, ja. Da kannst du deine Arm und Beine nicht mehr bewegen. Also der war so lange da drin, das geht gar nicht. Und genau das habe ich zu Theresa auch gesagt. So, da draußen tobt gerade ein Schneesturm. Wie kriegen die den so trocken, dass er nicht sofort erfriert? Ja, sie nimmt den ein bisschen in den Arm und geht schon.
Fertig, genau.
Und sie haben und ja auch kein Zelt mehr und legen sich einfach ein bisschen Schnee mit ihren nassen Kleidern. Ja, ach, das geht schon. Bei minus 30 Grad oder so.
Und was machen diese obskuren Eiswölfe dort? Also die...
Ja, auch das.
Wie viele Wölfe leben da oben in der...
Ich hab tatsächlich geguckt, wo diese Station ist. Das wird ja am Ende gesagt. Die sind ganz im Norden von Kanada. Also so eigentlich nördlich von Grönland, aber auf fest... Weil das habe ich mich nämlich auch gefragt. Es wird ja gezeigt, diese Station, wo sie hinwollen. Da habe ich gedacht, hä, da sind Berge außenrum? Seit wann sind im Nordpolarmeer Berge? Da ist ja keine Landmasse, ja? Das ist ja nur Eis auf Wasser. Und dann habe ich eben mal, als die dann gesagt haben, hier Station so und so, habe ich geguckt, wo das ist. Und das ist halt nördlich oder nordwestlich von Grönland noch zu Kanada gehörend. Da kann es schon sein, dass da Wölfe sind. Ich weiß es nicht. Aber.
Und die so jagen richtig, den krassesten Sturm.
Ja, genau. Ja, das ist so ganz
klar. Ja, ist die Frage, ob die dann der Stelle gejagt haben oder nicht einfach gefressen haben, was da so rumlag. Kann ja alles sein. Aber das war auch, also.
Das mit dem Eis, das war auch heftig, ja.
Mhm. Ja, es Auch wie wahrscheinlich ist das, wenn du da oben rumläufst, dass du dann, weiß ich nicht, diese Kisten findest, dieses Flugzeugwrack findest? Also ich meine, der ist ja da rumgelaufen durch so eine Eiswüste und findet dauernd irgendwelches Zeug.
Das ist doch bei jedem anständigen Computerspiel so, das spawnt halt einfach vor dir.
Ja, stimmt. Ja,
du hast ein Dialysegerät, was du bist total im Arsch. Du hast schon in dieser warmen, kuscheligen Station es irgendwie echt schwer gehabt, so dich von Tag zu schleppen.
Genau.
Und dann nimmst du dir mal ein kleines Mädchen, eine Knarre und einen Motorschlitten.
Scooter.
Und denkst dir so, ja, jetzt fahr ich hier mal durchs Eis. Und trotzdem kann man sagen, das ist nicht der Inhalt des Films geworden. Also es ist kein so ein Eis-Survival-Film auf eine Art. Der erzählt das
ein bisschen
so nebenbei,
schon,
aber es ist alles nicht so richtig schlimm und nicht so richtig dramatisch. Also an mich ist das nicht rangekommen. Es war nicht so dieses typische, wie wenn wir hatten mal einen Liam Neeson-Film auch mit Wölfen, The Grey, glaube ich, hieß der, wo er da irgendwie sich durch so eine Eislandschaft schleicht und die Wölfe sind ständig hinter ihm her. Das war natürlich ein komplett anderes Konzept vom Film, klar, aber da war das greifbar, dass das wirklich alles gefährlich ist. Und hier hatte ich immer das Gefühl, ich weiß eh, dass der da ankommt bei dieser Station, weil sonst geht das mit dem Weltraum nicht weiter. Wenn der jetzt da verreckt im Eis, dann ist das, also man wusste das alles vorher. Und,
einfach so.
Okay, und insofern hatte das keine Fallhöhe für mich und ich habe das nur so angeschaut irgendwie.
Ja, da hat es positiv keine Fallhöhe, genauso wie es dann in der Folge, wie ich schon gesagt habe, negativ keine hat. Also du hast vollkommen recht, man weiß im Endeffekt, der muss bei dieser Station, bei dieser Antenne ankommen und man weiß aber, es wird die Menschheit trotzdem nicht retten. Ja, es wird trotzdem egal sein. Also selbst wenn er es schafft, dieses Jupiter-Raumschiff auf den Rückweg zu schicken, ja, wofür? Das ist alles, du hast recht, es ist keine Fallhöhe, in keine Richtung. Es klingt jetzt so, als fänden wir den Film so schlecht. Ich fand den Film gar nicht so schlecht.
Aber nicht viel besser als ein bisschen oberhalb Mittel, so finde ich, oder? Also ich weiß nicht, wo du da am Ende rauskommst, werden wir nachher sehen. Aber.
Ich fand die Darsteller fast durchweg wirklich gut. Wirklich tolle Darsteller. Spock finde ich nie gut. Also diese Spock-Rückblenden. Also er ist ja...
Der Ethan Peck, ja, furchtbar.
In der Rückblende ist er halt Spock. Aber gut, sei es drum, aber sonst fand ich, also das Mädchen, und das finde ich echt, das soll schon was heißen, weil Kinderdarsteller sind oft ganz beschissen, ich fand sie echt gut und war super, fand die auf dem Raumschiff fand ich super, ich fand auch die Beziehungen untereinander, sowohl auf dem Raumschiff als auch jetzt zwischen dem Mädchen und ihm, fand ich wirklich rührende, berührende Beziehungen, die sich ja entwickelt haben oder die schon da waren. Ich fand, es war eine gute Atmosphäre und es sah gut aus, es fühlte sich richtig an. Okay, es war nicht wahnsinnig berührend, angreifend, aber insgesamt fand ich das ein ziemlich runder Film. Also ich glaube, wenn es am Ende ein bisschen mehr Lichtblick gewesen wäre, dann wäre es alles ein bisschen offener gewesen, dann hätte es ja ein bisschen Fallhöhe bekommen und hätte irgendwas gebracht, aber ich fand es insgesamt keinen schlechten Film. Also ich verstehe die ultra schlechte Bewertung bei IMDb verstehe ich nicht ganz, muss ich sagen.
Also ich stimme allem zu, was du gesagt hast. Es hat halt tatsächlich dieses Problem, der Auftakt des Films, übrigens die einzige Szene, wo man Tim Russ, also Tuvok, ganz, ganz kurz sieht, der steht irgendwie in den Credits relativ prominent drin. Und
ja,
habe ich mich im ganzen Film gefragt, wo er denn ist und am Schluss habe ich nochmal zurückgespult. Er ist der Typ, der ihm am Anfang sagt, wieso willst du hier bleiben, wenn du das
Ach so. Okay,
der Dialyse da aufhörst, dann Transfusions haben sie es genannt im Englischen. Dann schaffst du es keine Woche mehr oder so. Und der dann zum Helikopter geht und zum Helikopterpiloten sagt, nee, der da bleibt da, so nach dem Motto. Also es ist genau einmal ist sein Gesicht zu sehen und ansonsten ist er unscharf und einmal von hinten. Also dafür steht er in den Credits ziemlich weit oben, ist sehr erstaunlich.
Nicht viel mehr als ein Cameo.
Wenn überhaupt, ja. Aber ich stimme allem zu, was du sagst. Und in dem Auftakt, in dieser Szene, ganz am Anfang, wo die alle in die Helikopter steigen, beginnt es bei dem Zustand, we're fucked. Und wir enden bei we're fucked. So, das ist null Entwicklung. Genau, zwischendurch passieren irgendwelche Dinge, die nichts am Status quo ändern. Und das ist das Hauptproblem von diesem Film, weshalb der mich irgendwie gelangweilt hat. Weil es, wie du schon sagst, Was ich meinte, der kommt da bei der Station an, weil sonst geht das hier nicht weiter. Und mit dem Raumschiff, ob die jetzt ankommen, ob die umdrehen, ob die
völlig wurscht,
ob die irgendwo in einem Meteoritenhagel draufgehen, ob die, das ist alles irgendwie egal. Also klar, man macht sich dann so diese Gedanken
dann einfach
über
noch,
Restart.
Noch fünf mehr Humanity. Tote zu den 10 Milliarden Toten.
Also. Genau. Und ob, ja, vielleicht, weiß nicht,
sie rauscht das Ding ins. Vor allen Dingen, wenn es einfach klar gewesen wäre, also sie hätten es so leicht lösen können. Sie hätten sagen können, da oben sind schon 100 Leute. Fertig.
Ja, genau. Ja.
Da sind 100, die warten nur auf uns. Okay. Und das Problem wäre gelöst gewesen.
Dann wäre es sein Kampf, diese 5 zu retten. Ja, das
genau, die 5, okay. Komm. Noch 5 mehr ist dann besser, wenn da schon
100 da sind. Oder in dem Raumschiff 100 Leute.
Oder so, ja. Ja gut, aber die haben die, ach nee, die konnten da atmen auf diesem Mond, gell?
Ja.
Da gab es sogar Weizenfelder. Ich weiß nicht warum, aber da war so
wogende Weizenfelder. Lösung dieser Mond. Also ja.
Diese Weizenfelder sahen irgendwie nicht so natürlich aus. Wachsen Weizenfelder monokulturell einfach so, wenn man nichts macht?
Nee,
glaube ich auch nicht.
Also ja, wenn du sie erntest und dann da wieder ausstreust und dann wieder erntest und wieder also dann.
Nee, ich meine so, du kommst irgendwo hin und findest ein Weizenfeld auf einem unbewohnten.
Nee, Mond. Weizen ist ja eine kultivierte Pflanze, die gibt's ja.
Ja, okay, dann war es eine Jupiter-Mondpflanze, die im Weizen zufällig ähnlich sieht.
Aber so Monokulturen ist generell nicht so eine gute Idee. Ich glaube nicht, dass das sich irgendwie entwickelt in so einer.
Ja, Monokultur ist halt super, aber dann brauchst du halt eine ultra-invasive Pflanze, die alles andere vernichtet. Also es gibt's schon, aber ist halt dann nicht Weizen. Ist halt dann die wie heißt die, diese japanische, dieses Rhabarber-Gewächs da. Nee. Kennst du es nicht? Die Knöterich, der japanische Knöterich. So ein, das sieht man ganz vielen Bahnlinien und so.
Okay.
So ein ganz invasive Pflanze, die ja sich halt überall ausbreitet und die man, wenn sie jung ist, also die jungen Triebe, ähnlich wie Rhabarber benutzen kann. Also kannst du auch ernten und Rhabarber-Kompott machen.
Oh.
Halt dann zu Knöterich-Kompott.
Knöterich ist ein toller Name.
Ja. Oder auch die andere Pflanze ist diese Essigbaum, was unglaublich schön aussieht, unheimlich schöne Pflanze, aber auch wächst auch an allen Bahnlinien. Ich weiß nicht, warum Bahnlinien da immer so prädestiniert sind.
Ja, weil da keine mäht.
Mäht da wirklich keiner? Ich weiß es nicht.
Na doch, da wird schon gemäht, aber halt einmal im Jahr oder so mit so einer Maschine und was da wächst, ist denen völlig wurscht, so nach dem Motto.
Ja, und dann ist der Knöterich vielleicht das Erste, was da ist und dann sofort hochwächst und so. Keine Ahnung. Naja. Ja, sowas würde dann da wachsen und nicht Weizen.
Ja gut, okay. Also oder ist vielleicht das Jupiter-Mond-Äquivalent vom Knöterich, was zufällig aussieht wie Weizen, kann ja sein.
Ja, stimmt. Das wäre praktisch.
Es sah nur halt so typisch aus wie so ein Feld auf der Erde. Also
ja,
so
total.
Sie steht da so drin und die ganzen Ähren und es ist alles so gelb, orange, braun, weil wie Weizen halt so aussieht im Sonnenlicht und dann denkst du dir so, wo kommt denn das her?
Deswegen dachte ich auch eine ganze Zeit lang so, da oben ist ja noch eine Zivilisation. Also da sind schon Leute hingeflogen, aber es wird ja dann sehr klar kommuniziert so, ja, das war jetzt ihr erster Erkundungstour.
Ja.
Schade.
Ja. Tja. Ja, da wäre noch mehr draus machbar gewesen aus diesem Film, keine Frage. Trotzdem mochte ich ihn.
Ja, also allein wegen der Optik war der schon sehenswert irgendwie auf eine Art. Ja.
Ich fand, der fühlte sich gut an. Die Sache im Eismeer hat mich am meisten gestört.
Ja, das war der Moment, wo ich dann so, okay, was ist denn hier? Da war ich so in dieser Physikrage und dann kam der Schnitt nach oben und dann krallen die sich da fest und auch wie sie durch diese Röhre turnen in der vermeintlichen Schwerelosigkeit. Ich glaube, das ist auch irgendwie falsch. Aber ich habe da nicht weit genug drüber nachgedacht, um mir das genau zu überlegen.
Oh, so schlimm. Das fand ich nicht schlimm. Also ich finde, das sah ja so.
Warte mal, wenn die.
Was denn?
Wie rum haben die denn da in diese Röhre eigentlich gesteckt oder in dem der Boden? Also die Schwerkraft müsste nach außen sein, oder?
Ja, nach unten ist recht. Die müssten in eine Richtung fallen, ja.
Nee, das haben sie schon gemacht. Die sind, du gehst dann quasi kletterst am Anfang eine Leiter hoch. Je weiter du hochkletterst, umso leichter wirst du.
Ja, und dann kannst du dich so durchschubsen, fast
Schwerelosigkeit, springen. Dann solltest du dich aber rechtzeitig umdrehen, weil irgendwann zieht es wieder nach unten.
Genau, das haben sie nicht geschnitten. Idee. Ist okay. Ja, ich hatte nur eben kurz irgendwie in meinem Gehirn den Boden auf die falsche Seite gemacht, aber es stimmt nicht. Die standen nicht Richtung Zentrum, sondern die standen Richtung Außen.
Ja, genau.
Ja, ja. Dann wäre ich ja jetzt, also hättest minus 3 Punkte, also das.
Nee, das fand ich alles so, ja, okay, da waren auch so, als wie der eben so da durchgeleitet, was du eben gesagt hast, da war so, wo ich mir dachte, so, okay, wenn ich da jetzt ganz genau drüber nachdenke, dann finde ich wahrscheinlich irgendwas, woran ich es kritisieren kann, was ich daran kritisieren kann, aber so im grob drüber schauen, sieht's stimmig aus, so, also das war so.
Ja, ich habe das sogar gemacht, also ich habe versucht, da zu sehen, so, nee, das ist falsch, das stimmt nicht, wo ist der Fehler? Aber sie haben immer so gut weggeschnitten. Ich war dann im Mecker-Modus sozusagen. Aha. Und da war nichts falsch oder nichts, was ich offensichtlich falsch finden wollte. Also von daher, das war schon gut. Für mich waren halt die Sachen mit dem Ausstieg. Also auch diese Szene vom Ausstieg, die ist etwas länger und ausführlicher. Das ist, glaube ich, also das sieht auch so schön aus und so, man möchte gerne mit da draußen rumschweben und reparieren und Sachen machen. Gut, man weiß, wie es weitergeht, nicht, aber fand ich sehr schön. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Was ich mir überlegt habe, ist, wie viel man von diesem Raumschiff draußen zerschießen kann mit Asteroiden. Und es funktioniert immer noch und man hat sogar noch Komm und Radar und so. Alles gut. Also, ja. Wird ja alles zerschossen eigentlich und alles geht noch. Wo ich mir auch denke, okay, ihr habt einen Haufen unnützen Blech einfach durch die Gegend geflogen bisher, wenn es immer noch funktioniert. Also.
Aber naja. Schön gemacht fand ich diese weiche Außenhaut, die so gefedert hat. Wenn das ist irgendwie wie so irgendeine Art Kunststoffdecke als Wand oder so ist, so gespannt. Ja. Wie so
ein, ich glaube, da darf man auch nicht drüber nachdenken. Also mir hat es auch echt gut gefallen, aber man darf da nicht drüber nachdenken.
Nee, genau. Da
und das,
dann, das, aber mach das nicht.
Also nimm elastischen aber Gummi und schieß mit einer Pistole drauf. Der wird nicht nachgeben.
Aber nicht, nein, hör auf, stopp.
Deswegen, es sah sehr hübsch aus. Coole Idee, genau. Toll. Also super.
Ja, und auch das. Ja,
auch die Geschwindigkeit von so Meteoriten ist ja eine ganz andere in Wirklichkeit, gell?
Ja.
Ja gut, die haben aber selber ja auch eine enorme Geschwindigkeit gehabt. Also ich meine,
das ist ein großes Glück, dass die genau in der gleichen Geschwindigkeit, also.
Genau, dass sie beide in die gleiche Richtung fliegen. Warte. Nee. Ja.
Quer zueinander.
Okay. Weißt du?
Aber auch, dass sie Reparaturen mit 3D-Druckern machen, ist ja irgendwie, also das ist ja eine naheliegende Idee irgendwie und dass dann innen drin diese ganzen Supportstrukturen von dem Dings, also wie ultraleicht Dinge, die man aus dem 3D-Drucker holt, auch aussehen. Also diese, weißt du, wenn du beim 3D-Drucker irgendwas druckst und du brauchst eine Supportstruktur, dann sind das ja in der Regel solche Waben. Die so
wie das Gewehr auch
unregel
war auf der Erde.
So wie das Gewehr, der Gewehrgriff war so auf der Erde und oben in im Raumschiff waren so zum Beispiel die Treppengeländer und die ganzen, so alle Strukturen, die irgendwas gehalten haben, Tischfüße und so, war alles aus dieser Art von 3D-gedrucktem Kunststoffmaterial, was dann diese Verstrebungen so ein bisschen, sieht ein bisschen organisch aus, aber ist halt durchaus realistisch, dass man das so machen würde. Und dann wird auch irgendwann erwähnt, dass bei diesem Metroiden-Dings, da ist irgendwas kaputt und dann so, ja, das kriegt der Drucker wieder hin. Und dann sieht man einfach auch so einen kleinen Druckerarm irgendwie außen drauf rumsausen und irgendwas zuflicken. Und
super Idee.
Das ist total cool. Das fand ich einfach sehr, sehr, sehr schön, ja. Ja, was machen wir jetzt da draus? Wer will anfangen? Punkte.
Ja, ihr habt mich jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt runterhandeln lassen von euch. Ich mochte den Film. Ich mochte den Film in Kleinigkeiten und auch im Ganzen und vom Gefühl her und von Schauspielern. Und ja, da gibt es Dinge zu kritisieren. Es gibt sicher bessere Filme. Insgesamt fand ich es doch eher einen guten Film. Und ich wollte ihm 8 Punkte geben.
Okay.
Und ich würde jetzt Okay, ich lasse mich von euch runterhandeln auf 7,5 bis 8. Aber
bitte, jetzt gib ihm seine 8 Punkte, wenn du das möchtest.
8 Punkte sind 8 Punkte, warum denn nicht? Hat er
ja, verdient. Komm, ich gebe ihm 8 Punkte. 8 Punkte, 8 Punkte. Ich mochte den. Und ja, klar, bei Raumschiff im Weltall, da kann man immer kritisieren. Und ich fand es aber insgesamt, sah das gut aus und fühlte sich gut an. Und das Problem mit der Fallhöhe, das ist eigentlich mein Hauptproblem und die Sache im Eismeer. Aber sonst fand ich es einen guten Film.
Bob?
Ich bin bei 6, weil die Story nicht, Fallhöhe. Also es bewegt sich nicht. Wir starten in einem Ausgangspunkt und wir enden im Grunde an dem gleichen Punkt. Und dazwischen wird uns viel Zeug erzählt, was zum Teil vorhersehbar ist. Aber das sieht halt unfassbar gut aus, ist toll gespielt und zum Teil auch, wie Christoph das erzählt hat, auf dem Raumschiff mit anrührenden Kleinigkeiten. Aber das große Ganze bewegt sich nicht und dafür muss ich Punkte abziehen, aber ich bleibe bei 6 Punkten.
Ich gebe sogar 6,5, obwohl ich die ganze Zeit geschimpft habe.
Das hätte ich gedacht.
Aber er hat mich halt auf eine Art unterhalten, indem ich einfach mal gucken konnte, was jetzt hier alles nicht stimmt, und habe aber trotzdem irgendwie zumindest auf dem Raumschiff eine gute Geschichte erzählt bekommen. Ich mag so Menschen kämpfen sich durchs Eis Geschichten eh gar nicht. Deswegen, da hat er mich nicht so sehr, und dann springt er auch noch ins Wasser und schwimmt rum und ja, gut. Das war nicht so, aber sonst gute Schauwerte und spannende Physikgedankenspiele, die ich während des Filmschauens machen konnte. Ich glaube, ich hätte sogar ein Stück geguckt, was ja auch was heißt. Ich habe, glaube ich, erst um 10 Uhr angefangen. Also 6,5 Punkte.
Wow.
Ja, apropos Eis.
Dann.
Ich gehe jetzt mal direkt Eis holen. Und jetzt steht hier 6,5 B von 10, weil ich B gedrückt habe für eine neue Kapitelmarke. Ja. Ja, aber die Drucke der Wahl habe ich jetzt auch gemacht. Ich gehe mal Eis holen und ihr könnt ja schon mal anfangen, was ihr gerade trinkt. Passend zu dem Film oder nicht? Jetzt höre ich das wieder nicht. Nee, das ist blöd.
Passend zum Eis. Warum? Ich wusste zwar nicht die Überleitung vom Stefan, aber passend zum Eis trinke ich Dalwhinnie Winter's Gold. Obwohl man ja gelben Schnee nicht essen soll. Aber gut, ich trinke jetzt goldenen Winter Whisky. Einfach nur, weil ich den in einer dieser Amazon Aktionen kurz vor Weihnachten für wenig Geld geschossen habe. Und und den halt jetzt neu habe. Aber der hat jetzt nichts mit dem Film zu tun.
Okay.
Mir ist auch nicht eingefallen, was passend gewesen wäre zu dem Film, weil das ist ja eigentlich, trinkt der irgendwann
Alkohol? Nee, der besäuft sich doch mit Bourbon am Anfang, oder
Rye? Ach, du hast recht, ja.
Oh, dann finde ich ja sehr passend, weil ich trinke.
Was auch Quatsch ist, wenn man Dialyse macht,
einfach
oder?
Pur.
Aus der Flasche bitte, Bob. Aus der Flasche. Wenigstens einen Schluck fürs Foto.
Nee, ich habe das Foto schon gepostet, wie es hier auf dem Tisch steht.
Der gießt sein Glas so derb voll, gell?
Ja, und später trinkt das aus der Flasche.
Ja?
Tja, dann bin ich ja richtig thematisch super, weil ich trinke es einfach pur ohne Eis. Mitchers. Single Barrel.
Ich habe mir seit langer Zeit mal wieder meine Reverse Manhattan Variante gemacht, die ich mit Orangenlikör noch ein bisschen twiste. Wir hatten auch mal rausgefunden, wie das heißt, aber ich habe es schon wieder vergessen.
Dashler, oder?
Dashler? Okay. Also viel.
Nein,
Wermut.
Dashler ist nicht Reverse.
Nee, aber nicht Reverse wäre es ein Dashler. Also man könnte sagen, eine Reverse Dashler.
Dashler rückwärts. Ja, viel Wermut, ein bisschen Roggenwhisky, ein bisschen Orangenlikör und ordentlich Bitter rein.
Okay.
Ja.
Railset.
Was?
Oh, das ist geil. Rückwärts.
Ach. Ich habe noch gar nicht eingegossen.
Wo soll das denn? Was? Ich habe jetzt nicht gehört. Jetzt tut mir leid, liebe Hörer.
Ich trinke Scotch. Dalwhinnie. aus der Nähe von Inverness. Na, wobei, eigentlich nicht. Aus dem Inverness Shire, aber nicht aus der Nähe von Inverness. Mehr südlich.
Das ist in den Highlands oben, oder?
Mhm. Ist ein ziemlich milder, gut zu trinken. Ne?
War das nicht dieser lustige Schotte, den wir mal in der Geckos Bar kennengelernt haben, beim Sushi-Essen? Der den vorgestellt, nee, das war Belvini oder so ähnlich, gell? War was anderes. Ah, hat sich erledigt.
Ja.
Das war auf jeden Fall
das klingt so ähnlich.
Ja.
Gut. Ich glaub, Belvini, da hat ja, Stefan schon recht, das hieß irgendwie was mit B-A-L irgendwas.
Ja, dann war das Belvini. Kann auch sein.
Gut.
Das Sushi war toll.
Dann ist Christoph dran.
Christoph, du hast Maniac geschaut.
Ah, da muss ich erstmal ein bisschen blättern.
Du hast, ich weiß nicht.
Da muss ich was blättern.
Wir haben vorher so viel besprochen und irgendwas war besonders gut und irgendwas war gehypt und dann scheiße und was schauen wir denn jetzt hier?
Fuck, ich find's nicht.
Möchtest du was anderes besprechen vorher?
Nein, ich find's schon. Ja, sag mal. Hier. So, ja, Emma Stone und Jonah Hill in einer Netflix-Serie oder wie nennt man das? Kurzserie? Nee, Miniserie. Und der Trailer sah fantastisch aus und insgesamt wird die Serie schon auch eher gehypt. Es geht um eine Medikamentenstudie mit Abtauchen in so Traumwelten oder Erinnerungs-Psychosen. Ja, wahnsinnig viel Potenzial, dachte ich, als ich den Trailer gesehen habe.
Das klingt, also jetzt die paar Worte dachte ich mir schon so, oh. Dann habe ich eben kurz gegoogelt und noch ein Bild dazu gesehen. Ja.
Ja, genau.
Warum eigentlich man nicht?
Wenn man das schnell hintereinander schneidet, wie im Trailer, dann sieht man eben Jonah Hill und Emma Stone, wie sie in allen möglichen Settings sich zurechtkämpfen. Also zum Beispiel so ein Fantasy-Setting, wo sie dann so ein Elf ist. Oder dann so ein Setting, wo sie so 20er Jahre Geheimagenten sind. Oder dann so 80er Jahre White Trash. Oder ach, ich weiß gar nicht. Noch so ein paar. Und dann eben immer wieder die Realebene, die wahrscheinlich in einer nahen Zukunft spielt, aber angefüllt ist mit so Computertechnik, die so retro aussieht, ganz seltsam. Also einerseits ist auch, das ist auch im Vorschaubild ganz häufig zu sehen, so eine Straßenreinigungsroboterdrohne, die überhaupt keinen Belang hat in dem Film, aber wirklich, oder in dieser Serie, also praktisch keinen Belang hat, völlig egal ist, weil es nur Staffage, ich weiß nicht, was das soll. Und dann eben in diesem Institut, wo sie eben leben, während dieser Studie, ganz viel so ultra retro, was dann so nach Stanley Kubrick aussieht oder Konsorten, ja, also nach so 70er Jahre Science-Fiction-Film mit ganz viel blinkenden Lichtchen und Computern, die dann diese blinken, so wie bei Blinken Lights von Tim Pritloff.
Okay, und klingt immer noch alles fast gut.
Die dann
warum jetzt nicht?
Ja, das Ganze gibt irgendwie kein, das wird nicht rund. Also diese Schnipsel, wo sie eben in irgendwelchen, ja, ich sag's jetzt mal, in virtuellen Realitäten sind. Das sind keine echten virtuellen, das sind eher Erinnerungen oder ja, zum Teil sind es auch virtuelle Realitäten. Die werden halt so pro Folge eine angerissen, aber die werden halt so wenig auserzählt, obwohl man das ja könnte in der Folge, gell? Also das ist ja, wäre ein leichtes, dass sie ziemlich egal bleiben. auch wenn sie actionreich sind, zum Teil sind sie auch ein bisschen zu überdreht. Sie sind überhaupt nicht berührend, also gar nicht. Okay. Und auch sonst, also der Protagonist von Jonah Hill gespielt, der hat halt so eine Schizophrenie oder irgend so. Ich bin da auch nicht so firm drin, aber ich weiß jetzt nicht, ob eine Psychose oder eine Schizophrenie, irgend sowas hat er. Der ist wirklich krank. Und Emma Stone ist halt eine Borderlinerin. Damit habe ich mehr Erfahrungen gemacht. Ich finde, das auch ist nicht wahnsinnig überzeugend, dass sie das ist. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Aber es ist vor allem auch nicht besonders berührend. Also es ist, okay. Es ist alles so ein bisschen egal und unausgegoren.
Geht es nur um den Look oder was wollen die? Wollen die einen erschrecken? Was wollen die von mir?
Nee, die wollen einen nicht erschrecken. Nee, die wollen einen so ein bisschen verstören. Es ist unheimlich überambitioniert. Also man hat so das Gefühl, sie wollen so ein bisschen wie Fight Club hoch 10 oder so. Ja, also so, dass ich gar nicht mehr weiß, was wahr ist und was nicht wahr ist. Aber die Figuren sind so egal und das sind alles dann, am Ende sind es alles belanglose Schnipsel und es ist trotzdem viel zu lang. Obwohl die Schnipsel alle viel zu kurz sind, ist alles dann viel zu lang. Und selbst innerhalb der Schnipsel langweilt man sich. Also, ich weiß nicht, da weiß ich jetzt nicht, warum IMDb 7,8 Punkte gibt. Ganz ehrlich nicht.
Krass.
Ist mir unbegreiflich. Also es ist ziemlich öde. Es ist, ich weiß nicht, ich glaube, als Film wäre es nicht geeignet, weil man dann eben, dann wären halt die Einzelschnipsel noch kürzer. Gut, müssen wir vielleicht weniger zeigen, keine Ahnung.
Ja gut, aber wenn man, wie viel hat es? 10 Folgen oder so, hast du gesagt?
Ich weiß es gar nicht, vielleicht hat es auch nur 8, aber.
Ja, aber ja, wenn man da irgendwie 3 weglässt, also ja, um das zu erzählen, was sie erzählen wollen, muss man doch nicht 10 zeigen, oder? Oder gibt es da so viel zu erzählen?
Nee, und dann auch die Ebene, die Realebene. Das sind so völlig überdrehte Wissenschaftler mit ganz albernen Perücken, auch zum Teil offen, also dass es Perücken sind, die mit so einem Mutterkomplex und mit so einer ganz, der eine, da kommt dann die Mutter von dem einen, die natürlich noch Psychologin ist oder sowas, von dem leitenden Forscher, da kommt dann noch und dann lebt er da noch seinen Mutterkomplex aus und so, oh, es ist total, ja, irgendwie belastend, aber dann auch irgendwie völlig wurscht, also so, nee, was soll denn das? Also, okay. Also ja, wahrscheinlich hätte es geholfen, wenn jemand richtig derb darin rumgeschnitten hätte und daraus einen 1,5-Stunden-Film gemacht hätte oder höchstens 2-Stunden-Film. Vielleicht hätte es das zu einem passablen Film gemacht.
Ja, aber so oder vielleicht 4 Folgen oder sowas. 4 Folgen eine Stunde, vielleicht. Sowas. Also schade.
Aber das ist halt so überambitioniert. Die dachten halt, okay, wir haben 10 Folgen Zeit, da können wir jetzt mal richtig zeigen, hier Jonah Hill und Emma Stone als Geheimagenten und als White Trash und als Elfen und weiß der Teufel noch was für ein Scheiß, ich habe vergessen, als was noch.
Haben die das vielleicht produziert und hatten einfach Bock, sich irgendwie, sind die zusammen, die beiden, vielleicht ist das irgendein Fetisch von denen oder so, weiß ja nicht so. Lass uns erst verkleiden und dann lassen wir uns ein bisschen dabei filmen und dann knicken und so, weißt du, nee. Kann ja sein, jedem sein Fetisch.
Ja, aber ich weiß nicht, warum man sich das, aber es ist, sagen, ich auch nichts erreicht, weil es so ganz Aufwand betrieben worden ist. Es ist mit hohem Aufwand nichts erreicht. Nee. Also es ist wirklich für die Füße. Es ist wirklich für die Füße. Und ich habe mal nachgeschaut, es ist nicht von Jonah Hill und Emma Stone. Es ist von Kari Yoji Fugunaga und Patrick Somerville. Patrick Somerville kennt man doch.
Christoph, wir müssen dich nochmal neu reinholen.
Ich glaube auch, er denkt an Jimmy Somerville von so einer Band.
Ich glaube auch. Christoph, ich hol dich gleich nochmal rein.
Ja.
Schade, das klang echt gut. Ich hatte große Lust. Da ist er wieder.
Jo.
Ich hatte echt große Lust, das zu gucken.
Ja, lass es. Zeitverschwendung.
Ich habe das auch immer noch auf meiner Liste irgendwie. Also ich hatte das damals schon irgendwie auf meine To-Watch-List. Ja.
Also es ist nicht mal so, dass ich das Gefühl habe, es trifft nicht meinen Geschmack und es könnte euch gefallen. Sondern es ist einfach Es ist so unausgegoren. Ich glaube, Stefan, dich wird sogar noch mehr ärgern als mich, weil diese komisch spleenigen Wissenschaftler in der Jetztwelt, das ist so blöd. Also
okay.
Und diese Retro-Computer-Scheiße, das ist so ein Quatsch. Nee, also wirklich nicht. Das ist okay. Richtiger Mist.
Ja, ich habe genug zu gucken, mir wird nicht langweilig.
Ich kann dir noch was empfehlen. Ich habe noch was ich dir empfehlen kann. Das kommt dann später noch.
Okay, ja.
Was auch nichts für dich ist.
Ja, gut. Ich guck gerade mal durch. Ja.
Was haben wir denn noch? Was kommt denn jetzt?
Gut, also Maniac lieber nicht schauen.
Nee, schaut das nicht. Das ist überhaupt der Quatsch. Völlig überbewertet. Krass überbewertet.
Bob war ähnlich aufregend unterwegs. Ist es auch so, Entschuldigung, ist es auch überbewertet? Es geht um Lego Movie.
Nee, also da kann ich direkt mit dem Titelsong einsteigen. Everything is awesome. Der ist ein unfassbarer Ohrwurm und lässt mich schon seit den ganzen Tagen, seit ich den Film gesehen habe, nicht mehr los. Zum Film selbst, ja, The Lego Movie, also ist hier schon mal von Claudia besprochen worden in der Folge 399.
Das ist der von, das 200, war im Juli von 2014, gell? Dieser ältere.
Genau. Ja, genau. Es gibt ja dann noch einen zweiten Teil. Es gibt, glaube ich, noch diese Batman-Version. Mhm. Aber ich habe den ersten gesehen, weil den kannte ich noch nicht. Und mit so ein bisschen mit dem Hintergedanken zu überlegen, ob das vielleicht mal was für die große Tochter wäre.
Ach so, aber du hast ihn jetzt nicht mit deiner Tochter geschaut, sondern du hast den tatsächlich alleine geschaut.
Ich hab den mit meiner Frau geschaut. Und es ist auch, glaube ich, tatsächlich für eine Vierjährige, jetzt gerade kürzlich vier geworden, die jetzt noch keine Spielfilme guckt. Also wir haben jetzt mal Winnie the Pooh geguckt. Das ist okay. Aber ich glaube, dass das einfach visuell noch zu krass überladen wäre für das, was sie bisher so an Sehgewohnheiten hat. Da muss man irgendwie noch ein paar Zwischenschritte einbauen. Weil es doch, ja, extrem ist, was da an visuellem Feuerwerk geboten wird. Also Storyline ist, es gibt einen so ein Lego-Männchen, also spielt alles in der Lego-Welt, ja, also du bist innerhalb einer Stadt.
Ist das eigentlich Stop-Motion oder Animation?
Ich würde sagen, es ist Animation, es ist alles sehr, sehr flüssig. Nee, es ist kein Stop-Motion, da bin ich mir relativ sicher. Ja, und das ging auch nicht. Also es ist so ultra opulent und was da alles gleichzeitig durch die Luft fliegt, das könntest du nicht Stop-Motionisieren. Ja, wir lernen also am Anfang eine dieser Lego-Figuren, so typischer gelber kleiner Bauarbeiter, kennen namens Emmett und wir kriegen relativ schnell mit, dass er keine herausragenden Eigenschaften in irgendeine Richtung hat. Er ist halt eine gelbe Lego-Figur, wie alle anderen gelben Lego-Figuren auch. Und da ist er aber irgendwie voll cool mit, weil das ist so, er ist halt wie er ist. Und er geht immer auf den Bau und baut irgendwelche Hochhäuser. Und dann kriegt man so langsam mit, dass es da einen Evil Overlord gibt, Lord Business. Und Lord Business ist der Präsident von dieser Stadt und möchte irgendwie eine seltsame Waffe, den Kraggle, zum Einsatz bringen. Und das soll irgendwie die Welt, wie die Lego-Männchen sie kennen, vernichten. Aber warum und so genau, das weiß man nicht, das erfährt man dann alles noch. Und Emmett wird durch Zufall, findet er ein Objekt, ein Artefakt. Und Artefakte sind in dieser Welt quasi Dinge, die aus der Welt der echten, also der Menschen sozusagen stammen. Wenn irgendwas in so eine Lego-Stadt, stell dir vor, du hast deine große Eisenbahnplatte, Christoph, und alles in dieser Welt, wenn du jetzt aus der Sicht des Lokführers guckst, dann ist alles kongruent. Er sieht Loken und Motiven und jetzt fällt plötzlich irgendwie ein Donut da rein oder sowas oder irgendwas, was da nicht reingehört, was aus unserer echten Menschenwelt
ist dann ein Artefakt. Ich mache hier direkt gerade mal ein Bild von, was hier direkt neben mir in der, das ist nämlich absolut passend, in meiner Eisenbahnwelt. Da sind nämlich sowohl Legosteine als auch eine Zange liegt da einfach quer drin.
Oh ja. Die Zange wäre dann das Artefakt. Genau. Und er hat jetzt die haben irgendein Wort dafür, ich komme gerade nicht drauf. Egal, er hat irgendein Objekt, ja, sie wissen nicht, was das ist. Es ist so ein kleines rotes Ding und es klebt ihm auf dem Rücken und es geht auch nicht mehr von ihm ab. Also er hat das jetzt wie so einen Rucksack, hat er das auf und die Prophezeiung sagt, wenn er das zu dem Kraggle bringt, dann deaktiviert das den Kraggle und dann kann diese Waffe halt nicht benutzt werden. Und dann schart sich so eine Horde von Dissidenten um ihn und dann geht halt eine große Jagd los. Und Lord Business, der Bösewicht, schickt seinen Good Cop und Bad Cop in einer Person, der kann immer so den Kopf drehen, hat zwei Gesichter, hat immer so den Kopf, wie so Lego-Figuren haben doch so eine aufgesteckte Frisur und der Kopf darunter ist aber ein eigenes Teil, den man selbst drehen kann. Und ich glaube, das gibt's wirklich so Lego-Figuren, die haben zwei Gesichter und du kannst dich halt entscheiden, welche du quasi nach innen hinter die Frisur drehst und welches Gesicht nach vorne gucken soll. Und das macht der immer. Der dreht immer sein Gesicht rum und er ist einmal Good Cop und Bad Cop gleichzeitig und ändert dann auch seine
Persönlichkeit. Schöne Idee.
Ja, also es ist voll von wunderschönen Ideen und es spielt halt auch viel mit diesen Fragen, wie mit Lego umzugehen ist. Da gibt's ja so die Fraktion, die baut alles nach Anleitung und da muss das so sein, wie es in der Anleitung steht, das muss man so bauen, dann baut man das so, dann stellt man das irgendwo hin und schaut es an und findet es schön. Und dann gibt's natürlich diese Maniacs, denen die Anleitung egal ist und die einfach alles mit allem kombinieren und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Und daneben sitzt dann vielleicht dieses etwas eher OCD-mäßige Kind, was die Anleitung nachbauen will. Und das jetzt aber übertragen auf die Sicht und die Welt der Lego-Figuren. Was bedeutet das für die? Und da sind sehr, sehr viele schöne Ideen drin. Und dann ist das Ding halt unfassbar voll von Popkulturreferenzen. Also es gibt dann den Lego Batman, der im Deutschen, glaube ich, sogar von der Stimme gesprochen wird, die auch diesen Christopher Nolan, Christian Bale Batman gesprochen hat. Im englischen Original sind die Stimmen noch sehr viel geiler. Da ist es dann Will Arnett spricht den Batman und die haben den Originalsprecher für C-3PO, weil auch C-3PO und Chewie und Han Solo und Lando Calrissian kommen in kurzen Szenen vor. Und Will Ferrell spricht Lord Business und Morgan Freeman spricht so einen Zauberer, der so ein bisschen an Gandalf erinnert, aber Gandalf kommt trotzdem auch vor. Und Jonah Hill und ich weiß nicht, also sie haben wirklich 1 Million tolle Schauspieler als Sprecher engagiert. Und dadurch ist das alles vollgestopft mit lustigen Gags, die, wie das dann immer so bei diesen hochklassigen Animationsfilmproduktionen ist, das funktioniert, glaube ich, für 6-jährige Kinder als so einen Ultra-Joyride, der extrem bunt, extrem schnell, extrem visuell überladen ist, funktioniert das gut. Und für Erwachsene, die das mitgucken, funktioniert das halt auf dieser Popkultur-Anspielungsebene und Hinweise auf hier und dies und das und größere Zusammenhänge, die du dann halt als Erwachsener verstehst, dass da auch so ein paar Allegorien auf Politik und Zeug und Konsum drin sind. Das funktioniert dann für uns auf der Ebene. Und dadurch muss ich sagen,
okay,
zwischendurch war mir dieses überdrehte, bunte Knallbumm-Zeug ein bisschen zu viel, aber vielleicht war ich an dem Abend auch einfach müde. Aber er geht sehr rührselig zu Ende und erzählt am Ende nochmal eine Geschichte, die so gar nicht angelegt war, aber die dann trotzdem sehr, das Ganze sehr rund macht und sehr schön ist.
Wo gibt's den?
Ja. Netflix, gerade frisch neu.
Okay.
Ah, okay.
Lego Movie.
Okay, wäre ich nie auf die Idee gekommen, das zu schauen.
Also. Nee, ich auch nicht, aber jetzt. Ja. Also Maniac hätte ich freiwillig geguckt, Lego Movie nicht, jetzt ist es umgekehrt.
Wie man hier umgepolt.
Du musst,
der Wahnsinn.
Ja.
Du musst an dem Tag bereit sein, wirklich dich visuell überfrachten zu lassen. Also müde oder betrunken bist, glaube ich, nicht so gut.
Okay. Also wenn man quasi die ganze Zeit raus ins trübe Wetter geschaut hat oder so.
Ja, dann kommt es vielleicht zu schwungvoll daher.
Okay, Lego Movie, also eine Empfehlung. Christoph, du hast Alice in Borderland geschaut. Ist das auch eine Serie oder ist das?
Das ist eine Netflix-Serie, ja.
Okay.
Nicht
umsonst Alice im Wunderland nah?
Ja, nicht umsonst. Das ist eine japanische Serie. Und ja, wo fange ich an? Es handelt von einem Gamer, einem jungen Gamer und Taugenichts, der mit drei Freunden, nee, mit zwei Freunden, also sie sind zu dritt, in Tokio sich vor irgendetwas verstecken, ich weiß gar nicht mehr vor was, irgendwie Polizei oder sowas, und die verstecken sich in einer öffentlichen Toilette. Und als sie wieder herauskommen aus der öffentlichen Toilette, sind alle Leute weg. In ganz Tokio oder in da, wo es, was sie halt überblicken, so, ja. Also es ist alles leer.
Okay.
So dystopisch. Ja?
Und gerade in Tokio ist das ja schon.
Genau, ist das auffällig. So.
Nicht und das also, auffällig ist sehr schön formuliert.
Und dann nach nicht so langer Zeit stellen sie oder geraten sie in ein Spiel, was in einem Haus stattfindet und wo dann auch noch andere Personen sind, von denen sie dann auch so ein paar Informationen bekommen. Und dieses Spiel ist nicht wahnsinnig innovativ gefilmt. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, The Cube. Das war so ein Survival-Horror-Film.
Ja,
vor irgendwie 20 Horror mit Jahren oder so.
Einem Würfel.
Den habe ich mal auf ein Date geguckt.
Sehr gut.
Ist das was geworden mit dem Date?
Und dann?
Sehr schön. Manchmal sind die Sachen, die nicht erzählt werden, ja die besten. Genau, und das ist, läuft ziemlich ähnlich wie bei The Cube. Und es geht im Endeffekt darum, zu überleben. Und das ist schon auch recht martialisch. Also wenn du eine falsche Entscheidung triffst, dann wirst du halt von irgendeinem Flammenwerfer geröstet. Oder wenn du gegen die Regeln verstößt, wirst du von einem roten Laser, der senkrecht aus dem Himmel kommt, wird dir quer durch den Kopf, also senkrecht durch den Kopf geschossen. Und dann bist du hinüber. Also die Leute sterben ziemlich schnell. Und der junge Gamer ist ja zum Glück ein Gamer. Und gerade so Puzzle-Games und sowas hat er gut drauf. Und er schafft es deswegen durch dieses, auch mit seinen Freunden, durch dieses Rätsel hindurchzukommen. Und kriegt dann ein, also das Rätsel oder dieses Spiel war unter einem bestimmten Motto, nämlich eine Spielkarte. Und ich glaube, es war ein Kreuz 3 oder sowas. Und diese Spielkarte bekommen sie dann am Ende. Und das auch im übertragenen Sinne, aber auch in Wirklichkeit. Und das bedeutet, dass du so viel Visum, ich glaube, es nennt sich Visum, hast. Das heißt, du kannst dann 3 Tage, kannst du danach einfach leben. Und wenn die 3 Tage abgelaufen sind, kommt dieser rote Laser vom Himmel und schießt dir durch den Kopf und du bist hinüber. Das heißt, du musst innerhalb dieser 3 Tage möglichst neue Spiele spielen und auch überstehen, um dir wieder Visum auf dein Konto zu spielen.
Woher kennen Sie diese Regeln? Lernen Sie immer nur, weil andere Leute das fehlen?
Wie das jeweilige Spiel funktioniert, das wird ja am Anfang des Spiels gesagt. Zum Teil ein bisschen kryptisch, also es sind halt auch so Rätselspiele. Es sind auch verschiedene Arten von Spiele, also dieses Kreuz bedeutet eben, ich glaube jetzt, bedeutet eben, dass du so ein Rätselspiel hast und dann Peak bedeutet, dass du so ein Ausdauersportspiel hast. Es gibt so verschiedene Arten von Spielen, ne? Und,
aber als Gamer ein Ausdauerspiel ist ja schon gemein.
ja, genau. sie stellen halt fest, dass es noch andere Leute gibt, die eben in dieser Welt noch leben. Also es sind eben nicht alle weg gewesen, sondern es sind auch noch andere da. Und die sie dann zum Teil auch wieder treffen, ja, die sie in einem Spiel treffen und dann später wieder in einem anderen Spiel. Und es geht dann schon auch ein bisschen darum, sich mit anderen zu verbünden, weil manches eben zusammen doch besser bewältigbar ist. Die Spiele sind so, ja, ich hab's vorhin, ja.
Ist in jeder Folge dann ein Spiel oder wie ist das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es ist relativ einheitlich, also am Ende nicht, am Ende von der Staffel, es wird eine zweite Staffel geben, bin ich ziemlich sicher. Am Ende von der Staffel ist, glaube ich, das letzte Spiel ist auf 2 Folgen gedehnt.
Okay, kann man ja machen.
Also 10 Folgen, genau, kann man machen. Aber grundsätzlich ist es immer so, sie zeigen, also eigentlich ist in der Folge so, zeigen irgendwie eine Viertelstunde so das Leben in dieser Dystopie und ein bisschen, ja, vielleicht planen, was machen wir jetzt und so und vielleicht auch mal eine Rückschau in ihr früheres Leben und dann kommt 20 Minuten das Spiel und ja, und insgesamt dauern die Folgen, glaube ich, immer so um die 40 Minuten, also das ist recht wiederholend, aber insgesamt Es erinnert jetzt natürlich auch ein bisschen an das Maniac, gell? Du zeigst so in eben immer neue Spiele und damit irgendwie immer neue Settings.
Schon sehr ähnlich, ja, hast du recht.
Ja, ist natürlich nicht so, die gehen nicht in eine Traumwelt, ja, das nicht, sondern die Settings finden also immer in diesem Tokio statt. Aber es ist halt, ja, es ist eben wirklich, ja, gut, ich bin halt auch ein Gamer, mich spricht es halt schon an, dieses, ein Rätsel, so mitknobeln vielleicht ein bisschen, natürlich fehlen einem immer so ein paar Informationen, die einem halt eigentlich nicht fehlen, sondern am Ende wird dann immer eingeblendet, ah, du hattest die Information also doch, ja, also wenn er dann draufkommt oder so, man kann sich nicht darauf verlassen, dass die Figuren einen die ganze Zeit begleiten werden. Also die Fallhöhe ist durchaus da. Das heißt, die auch seine direkt Leute, die ihn umgeben, sterben wie die Fliegen. Also es ist wirklich derb. Aber es, ja, was heißt aber? Nee, das macht Spaß. Also es ist berührend und spannend. Ja.
Okay.
Es ist halt eine japanische Serie, gell? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine japanische Serie gesehen habt. Die neigen halt stark so zum Overacting. Das ist dann zum Teil auch in der Synchro. Durch die Synchro kommt es, weil Japanisch einfach wahrscheinlich irgendwie schlecht übersetzbar ist, ohne so Overacting zu sein. Aber die sind auch in ihrer Mimik und so. Das ist auch in unserem Gefühl overacted. Ja, damit muss man halt zurechtkommen, wenn man das nicht kann. Das ist halt eine komische, artifizielle Art, dieses japanische Schauspiel. Aber wenn man sich darauf einlässt, so von der Story her, ich finde es eine richtig coole Story und ist sehr rund und hat genau die richtige Länge. Das okay. Macht richtig Spaß. Das ist echt cool. Und es klang jetzt so nach so Ultra The Cube Horror. Das ist es schon nicht. Also das ist schon guckbar. Da ist schon, sind Splatter-Elemente drin, aber ist nicht alles. Sind auch nicht alles Splatter-Spiele. Also,
es geht nicht um Splattern, sondern es geht schon um die Geschichte zu erzählen.
Genau. Ja.
Okay.
Und es ist echt cool. Also und auch so mit so ein bisschen Drehs und noch eine zweite oder dritte Ebene und so. Es ist echt doch. Wirklich, Empfehlung, absolute Empfehlung.
War das, wo du vorhin gesagt hast, das soll ich schauen, ja, aber dann doch nicht, oder?
Nee, schau das ruhig. Ich bin mir nicht sicher, ob das, aber jetzt, wo ich jetzt drüber gesprochen habe, denke ich mir, doch, so zum Gamer bist du ja auch. Also, das könnte schon funktionieren. Also,
okay.
Es ist halt, japanisch. Sehr schöne Frauen, sehr schöne japanische Frauen, wenn man das mag. Ja, es ist halt sehr japanisch. Ich weiß nicht, ob dir das liegt, aber es ist halt auch gamermäßig. Also
vielleicht gucke ich mal rein, wenn ich nicht zu gucken. Naja, also jetzt muss ich im Moment Mandalorian schauen, deswegen ich komme zu nix und der Bob wird nachher noch eine Aufgabe geben. Und
ja, Mandalorian nächste Woche hat mehr an 2 bis 3 Abenden durchgebinged.
Nächste Woche ist hier Wildcard Weekend, da komme ich zu Samstag, Sonntag zu nichts zu gucken. Da muss ich ja das die ganze Zeit.
Musst du vorschauen, ja.
Ich habe die Woche tatsächlich auch ein Spiel geschaut.
Echt?
Endlich mal.
Ach.
Ja, aber ein sehr altes.
Warum? Ich
zufällig.
Jetzt, wo es spannend wird.
Ich habe einfach ein zufälliges Spiel genommen. Und es war Washington. Nee, andersrum. Also in Washington. Und zwar die Seahawks. Seahawks in Washington. War nicht schlecht, aber nicht super toll. Seahawks haben gewonnen.
Jetzt, wo am Wochenende richtige Spiele waren, guckst du irgendwas Altes aus der Konserve.
Ja, das war blöd. Hinterher habe ich mir auch gedacht.
Verstehe
ja,
ich nein. nicht. Also gerade jetzt ist es ja wirklich, wird es ja wirklich spannend. Okay.
Ja.
Wir haben immerhin the Crown, ich will immer The Queen sagen, The Crown fertig geschaut an Silvesterabend. Irgendwie 3,5 Folgen haben wir, glaube ich, hintereinander weggebinged.
Ja, an Silvester habe ich Alice in Borderland geschaut.
Komplett?
Nee.
8 Stunden? Aber,
nee, aber Großteil davon.
No. The Crown, das fühlt uns ja fast zu The Queen und damit auch zu Queen. Wir beide haben The Show Must Go On geschaut, Queen and Adam Lambert Story.
Mhm.
Da geht es darum, einfach kurz quasi die Geschichte von Queen zu erzählen, wie sie nach Freddys Tod dann erst Paul Rogers gefunden haben und dann eben Adam Lambert und wo Adam Lambert herkommt und wie sie dann zueinander gefunden haben. Hatten wir, nee, ich hatte es angefangen, gell, und dir dann empfohlen.
Ja.
Ja. Ich muss sagen, also diese erste, weiß nicht, halbe Stunde oder so, wo eben noch die Konzerte mit Freddie Mercury waren, irgendwie, also, das wirft mich immer ganz schön um, muss ich sagen. Also da, ja, da ist das, wenn, da werde ich emotional. Wenn du bei allen möglichen Filmen heulst, das ist der Moment, wo es mich umwirft.
Also, ich muss aber sagen, auch mit Adam Lambert geht mir das ähnlich. Ich finde den, der ist so gut in dieser Rolle.
Genau, er versucht eben nicht Freddy zu spielen, sondern
aber er passt da so gut rein.
Er ist so geil.
Wir haben ja damals mit Paul Rogers das gesehen, in der Festhalle.
Genau, an dem Tag, wo Papstwahl war.
Genau.
Das war so lustig.
Und das war schon auch gut. Also Paul Rogers hat schon auch gut gesungen, die Songs, die er gesungen hat. Der hat halt eben, das haben sie ja auch besprochen hier, dass der eben das, was er kann, kann er halt echt gut, aber der kann halt nicht das ganze Queen-Repertoire, weil das halt viel zu breit ist. Genau. Und aber so der letzte Funke, Freddy ist er halt nicht, gell? Wir sind da so raus und gesagt, ja, der gut gemacht, war echt cool und war auch cool, mal Brian May und Roger Taylor wieder zu sehen und so und hat uns schon auch umgehauen und so. Aber Paul Rogers war schon so, dass man sich gedacht hat, so.
Ist halt ein Rocker.
Ja, genau. Kann man machen.
Ist halt ein Rockset.
Ja. Ist halt ein Rocker. Genau. Ist so wie Bruce Springsteen mit Queen spielen würde, gell? So, oder? Ja, schon ein bisschen, oder?
Ja, ja.
Und, Adam Lambert ist halt gemacht für Queen. Also, das ist halt. Das ist krass. So krass. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Und ohne sich zu verstellen, ja, das ist, nee, wo ich mir dachte, so.
Ist einfach so.
Genau, der ist so. Und ich dachte mir, als ich den Film gesehen habe, so, boah, da müssen wir nochmal reingehen. Also du.
Müssen wir hingehen. Boah.
So, das ist so heftig. Und es ist halt auch echt eine schöne Doku, weil halt so die Hälfte ist halt so dieses, der Weg zueinander hin. Also sowohl, wie du gesagt hast, die Adam Lambert, der hat ja auch so eine Castingshow-Vergangenheit.
America's Got Talent, oder?
Ja,
also super, da ist es, glaube ich, das Deutsche.
Ja, genau. Und eben Queen, wie sie eben ja danach nicht so recht wissen, wie es weitergehen soll und dann diese Sache mit Paul Rogers, dann die Sache mit dem Musical.
Ich finde es auch so toll, wie die beiden oder drei, John Deacon taucht auch einmal kurz auf.
Nee, John Deacon taucht aber nur ganz kurz auf, den sagen sie im Endeffekt, der hatte keinen Bock mehr und ist gegangen.
Genau, der ist ja auch jetzt komplett Privatperson, der ist ja.
Ja, ja, der hat keinen Bock mehr.
Hat gar nicht. Kann man ja auch gut machen, also. Und die anderen beiden haben halt noch Bock, Musik zu machen.
Man hatte so das Gefühl, dass sie eben nicht noch Bock haben, sondern wieder, dass die so wieder neuen Atem bekommen haben, neues Leben durch diesen Restart jetzt mit Adam Lambert. Weil es war so, mit Paul Rogers war es so, ja, wir gehen halt nochmal zusammen auf Tour und gucken mal, wo es uns hintreibt und so. Und jetzt mit Adam Lambert ist es halt so, wow, 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 ist das geil. Wir wollen wieder und wir wollen, und vielleicht machen wir auch mal was Neues wieder und so, ja. Also ist halt, ja, ist halt jetzt ein neues Queen, gell? Also.
Ja.
Aber man muss natürlich sagen, die sind halt auch echt alt, gell? Also die sind halt so alt wie unsere Eltern. Mal gucken, was da noch kommt.
Ja. Boah, hoffentlich kommen die mal auf Tour, echt.
Ich meine, grundsätzlich. Die können natürlich das Queen-Zeug, das können die noch spielen, ja, und das wollen die Leute auch noch sehen, uns eingeschlossen.
Ich brauche
die Frage ist halt,
ein neues Album irgendwie, oder?
Brauchen die eigentlich nicht, gell? Das ist so.
Nö.
Können sie machen, aber ist die Frage, ob sie sich die Zeit überhaupt nehmen können und wollen, ne? Weil, wie gesagt, die sind so alt wie unsere Eltern. Mal gucken.
Der eine macht ja dauernd, der Brian May macht ja immer wieder, ja. YouTube-Videos. Hast du die mal gesehen, diese kurzen?
Nicht alle, aber viele von dir.
Queen-Songs lernen mit Brian May. Okay, ich zeige euch jetzt das Solo von so und so.
Dann ja, dann
Kamera so. auf den Nacken und dann. Alter.
So, jetzt könnt ihr es.
Ist ja nicht so schwer. Mach halt Slow Motion an. Er erklärt nichts dazu, er spielt es einfach einmal mit Kamera voll drauf. Also man kann sich das abgucken. Ich glaube, wenn man das kann und weiß ich nicht, da die Noten ablesen oder
wie. Nicht gerade für Anfänger.
Wow. Ja. Aber auch da merkst du, wie Bock er auf Musik hat, bei diesen, selbst bei diesen kleinen Schnipseln.
Ja.
Also, echt gut. Und diese Doku ist wundervoll. Also
cool, ja, wirklich schön gemacht. Man hat richtig Lust. Aber gut, wir sind halt auch Fanboys, muss man schon was sagen. Aber gut, gibt's ja genug. Queen-Fanboys gibt's ja viel.
Ja, Queen-Fans gibt's genug und.
Aber ja. Es hat mich mehr berührt als dieser Bohemian Rhapsody-Film.
Den ich ja immer noch nicht gesehen habe. Ja, also mich hat's echt. Ich habe den ersten Teil. Wieder habe ich unsere Tochter ins Bett gebracht. Und hab dann so, guckst du mal rein, ob das was ist. Und dann lief das los und die ist halt eingepennt und da habe ich weitergeguckt. Und dann lag ich halt halb schluchzend neben ihr im Bett. So hat sie nicht mitgekriegt. Ich bin runtergekommen und so, Jenny so, was ist denn mit dir los? Alles gut, ich habe eine Queen-Doku geguckt. Was, über die Queen? Nein, über die Band. Okay, aber gut, von mir aus.
Auch meine Kinder sind es gewohnt, dass ich bei allem möglichen Wasser in den Augen kriege. Ich bin einfach sehr nah ans Wasser gebaut.
Ja, ist ja nicht schlimm. Also, The Show Must Go On auf Netflix, unbedingte Sehempfehlung. Bob, was für dich oder eher lieber nicht?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich jetzt nicht besonders weit oben auf der Liste. Ich glaube, ich würde das schon gucken, aber steht noch so viel anderes. Und ich bin nicht so der große Queen-Fan. Ich höre mir so ein, zwei Queen-Songs mal gerne an. Ich glaube, ich würde diesen Bohemian Rhapsody-Film auch tatsächlich
Der ist schon empfehlenswert.
Eher schauen. Aber so Dokumentationen jetzt dazu ist mir Queen nicht wichtig genug in meinem Leben.
Okay. Wie wichtig ist dir hingegen der kleine Lord?
Ich hab mir gar nicht, gedacht,
aber Christoph für mich.
Ich habe ja gerade gesagt, da könnte man auch eine Überleitung machen, denn auch Wasser in den Augen habe ich beim kleinen Lord.
Der kleine Lord war früher irgendwie bei uns der Film von meinem Bruder. Ich weiß gar nicht warum, aber das ist irgendwie, der kleine Lord ist sein Film. Ohne jetzt genau zu wissen, was mein Film ist und warum es sein Film ist, aber der kleine Lord, das ist schon der Film von meinem Bruder, eindeutig.
Also der kleine Lord ist ja in Deutschland einer von diesen Weihnachtsfilmen. Und ich habe den erst ganz spät gesehen. Also ich verbinde keine nostalgischen Erinnerungen damit. Also ich habe den, ich weiß nicht, vielleicht vor 3 oder 4 Jahren zum ersten Mal gesehen. Vielleicht ist auch erst 2 Jahre her, ich weiß es nicht. Und das ist ein Film von, ich glaube, 1980 mit Alec Guinness und handelt von einem, also im
Obi-Wan Kenobi?
Ist er das? Ja, kann sein. Ja?
Ja, ja.
Als Rittmeister.
Ich habe Guinness gehört, ich war irgendwie daneben.
Als Rittmeister Patrick Stewart. Super, oder? 1980, wohlgemerkt. Auch da hat er schon eine hohe Stirn gehabt. Ja, da hat er noch Haare gehabt, aber schon sehr hohe Stirn. So, bis zum Hinterkopf. Und es spielt im, ja, vielleicht frühen 20., späten 19., es kommen noch keine Autos vor, ich glaube, es spielt noch im 19. Jahrhundert. Es sind Leute dabei, die sich noch an die Revolution erinnern können, dann spielt es wohl eher im frühen 19., naja.
Ich finde das raus.
1862 steht in der IMDb.
Ah, okay. Dann tun die nur so, als könnten sie sich an die Revolution erinnern. Also, auf jeden Fall.
Es kommt drauf an, welche Revolution?
Ja, die Revolution, die Hamilton-Revolution. Wir wissen am Anfang in Amerika, kleiner Junge, Arbeiterkind, was nur eine Mutter hat, also der Vater ist gestorben. So ein netter kleiner Junge, der sich mit den anderen Arbeitern so anfreundet und mal Demokrat werden will. Eines Tages kommt ein Engländer, ein ziemlich Versnobter, und eröffnet der Mutter, dass der Kleine der Erbe von einem Landgut in England ist, weil nämlich der verstorbene Mann, der war nämlich der Sohn von irgendeinem Lord so und so. Ich habe vergessen, wie er hieß. Und so wird also der Fauntleroy. Kleine, Fauntleroy ist der, das ist sein Titel.
Ach so.
Das ist aber praktisch nur als Erbe.
Ach, der Earl von Dorincourt.
Genau.
Das ist lustig, genau. Das ist noch so drin, obwohl es der Film von meinem Bruder, egal. Mhm. Aber wir haben ihn drüber.
So, früher. Und also das heißt, du bist da auch voll drin, ja?
Ich habe ihn seit 1989 wahrscheinlich nicht mehr gesehen.
Ja, das sollst du mal nachholen. 87. Der ist unfassbar gut gealtert.
Echt?
Ja. Also man mag es nicht glauben.
Hast du den mit deinen Kindern geguckt?
Ja, meine Kinder haben jetzt drei Spielfilme mittlerweile gesehen. Und zwar alles drei so Weihnachtsfilme. Also jetzt die Muppet-Weihnachtsgeschichte, jetzt diesen und dann noch einen, über den ich gleich sprechen werde.
Cobra Kai? Nee, was? Genau.
Und jetzt kommt er also nach England und lebt bei dem Earl Doninghore oder wie er heißt. Und seine Mutter lebt in einem Cottage in der Nähe. Und der Earl ist halt sehr kriescremig und sehr egoistisch und seinen Leuten geht's schlecht und die haben alle fiese Krankheiten und leben im Dreck und haben kein Geld und ja. Und er ist ganz hartherzig und der kleine Junge erwärmt sein Herz mit seiner frischen, unbekümmerten Art und seiner Gutherzigkeit. Und der Alte wird dadurch zum, also es ist eben das Weihnachtswunder, ne? Im Endeffekt das Gleiche wie bei der Muppets Weihnachtsgeschichte auch. Also er weicht eben sein Herz und am Ende sind alle gut mit allen und nett zu allen und so. Das ist halt eine schöne Weihnachtsgeschichte. Das sieht natürlich nach 1980 aus. Ja, insofern ist es auch nur bedingt gut gealtert. Die Frisur vom kleinen Lord, es war einer der Aufhänger, warum wir es geschaut haben, weil nämlich meine Mutter wieder mal gesagt hat, dass der Lucius die gleiche Frisur wie der kleine Lord hat, was nicht ganz stimmt, weil der Lucius nämlich keinen Pony hat, aber sonst stimmt's schon. Also er hat schon auch so einen blonden Pagenschnitt.
Hat er nicht so einen Pilzkopf?
Ja, genau, so einen längeren Pilzkopf, Pagenschnitt ist es, ja. Und der Lucius hat ein bisschen ähnliche Haarlänge, also wie gesagt, keinen, und halt auch so blond. Aber es ist einfach unheimlich berührend und unheimlich schön erzählt und sieht sogar ganz gut aus. Auch wenn es natürlich nach 1980 aussieht. Also man kann es unheimlich gut noch schauen. Und selbst ich, der ich keine Nostalgie damit verbinde, das berührt mich extrem. Also es ist einfach der perfekte Weihnachtsfilm. Auch wenn es überzeichnet ist und ein bisschen kitschig und ja, muss aber halt Weihnachtsfilm auch sein, gell?
Ja, auf jeden Fall. Also Weihnachtsfilme dürfen kitschig sein, übertrieben und alles. Schmachtende Lieder von mir aus.
Wirklich schöner Film. Solltest du mal wieder anschauen.
Vielleicht warte ich, bis er groß genug ist. Dann gucken wir den
zusammen. Ja, genau. Die Rosa fand ihn fast noch, also sie versteht natürlich die Story nicht so gut, aber der hat's viel Spaß gemacht. Die hat dann am nächsten Tag noch davon erzählt, wie toll sie das findet, was der alles in seinem Spielzimmer hat. Und dass der mit dem Pferd reiten darf und so.
Du brauchst auch demnächst keinen Hühnerstall mehr, sondern einen Reitstall.
Ja, die Rosa hat ja ein Schaukelpferd bekommen. Da wird wahrscheinlich nächstes Jahr wird dann das richtige Pferd, richtige Pony wird dann verlangt werden. Mal gucken.
Unsere hat einen Schaukel-Alpaka bekommen. Das kann ich euch nachher mal als Bild schicken.
Unbedingt.
Möchtet ihr das Kind drauf oder meine Gattin?
Deine Gattin natürlich. Unbedingt.
Wer ist mit beidem?
Wir haben ein altes Schaukelpferd im Keller gefunden, was mein Schwiegervater bekommen hat, als er ein Kind war.
Ah, das ist schön.
Und die Theresa hat es wieder aufbereitet, zum Teil mit gewissen Schwierigkeiten, wie sitzt denn das Zaumzeug genau? Oder weil sie das Zaumzeug eben nachgebildet hat und dann haben wir eben Bilder im Internet angeschaut und dann so gemerkt, oh, unser Pferd hat noch gar keine Ohren. Das könnte der Grund sein, dass das Zaumzeug nicht hält. War uns nicht aufgefallen. Ja, da musste sie noch Ohren modellieren und so, aber naja, ist auch gut geworden. So, was ist der nächste Punkt, Stefan?
James und der Riesenpfirsich.
Ah,
war ja in der Sneak-Zeiten oftmals die richtige Antwort auf alle Fragen, die es gab. Aber du hast jetzt in unser Dokument reingeschrieben, dass du einen Film geschaut hast, die unglaubliche Geschichte der Riesenbirne. Ich finde, das ist schon ganz schön nah dran.
Ja, das stimmt. Bob, bist du noch da?
Natürlich.
Der legt sich immer zurück und chillt.
Dich würde ich bitten, im Hintergrund direkt mal das passende Buch dazu bei Amazon rauszusuchen und einen Affiliate-Link zu erzeugen, den ich dann ins Dokument machen kann. Also, meine Kinder haben...
Meta hier gerade.
Ja. Ja, so läuft das bei uns hier, damit die Leute mal merken, wie das im Sneakpot hier die Abläufe so sind. Meine Kinder haben von meiner Schwester, die ja unseren Hörern bekannt sein dürfte, ein Buch bekommen. Ich glaube zu Weihnachten eins der beiden Kinder, ich weiß es nicht mehr genau. Und die Kinderbücher, die Claudia verschenkt, sind eigentlich in der Regel wirklich außergewöhnlich gut. So eben auch zum Beispiel dieses Lindbergh-Buch, wo wir letzte Woche das Armstrong-Buch empfohlen haben, was ich auch dann gleich gekauft habe.
Ist gut angekommen.
Ist sehr gut angekommen. Ich habe mehrmals erzählt oder mehrmals vorgelesen. Allerdings habe ich da auch das Problem, wenn ich am Ende, gibt es ja noch so einen Anhang Geschichte der Raumfahrt. Und wenn ich das vorlese, habe ich auch dauernd Pipi in den Augen. Das war mir schwerfällt, das vorzulesen. Ja, so bin ich.
Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne.
Ja, die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne ist das Buch, was meine Kinder dieses Jahr bekommen haben, ist von einem dänischen
Jakob Martin Stodit.
Was auch immer, Cartoonisten oder Kinderbuchautor.
Nennt er sich hier.
Illustrator, genau. Und das ist ein Buch, was unheimlich schön gezeichnet ist und auch die Schrift darin unheimlich schön eingefügt. Das sieht toll aus. Die Story ist sehr rund, wenn auch ziemlich kondensiert, aber sehr viel drin. Es handelt von zwei Freunden, die also es gibt die zwei Freunde, die in einer sonnigen Stadt, Glücksstadt am Meer wohnen und deren Bürgermeister ihnen abhanden gekommen ist. Und der Bürgermeister schickt ihnen eine Flaschenpost, dass er auf irgendeiner fernen Insel ist. Und mit dieser Flaschenpost schickt er ihnen auch einen Samen. Und diesen Samen pflanzen sie ein und der wird über Nacht zu einer riesigen Birne. Und diese Birne höhlen sie aus und bauen sie zu einem Schiff um und fahren mit dieser Birne übers Meer auf der Suche nach dem Bürgermeister. Das so in Kürze die Story, da tauchen dann noch Piraten auf und alles mögliche andere, also wilde Dinge. Und das Buch ist, ja, wie gesagt, ist einfach ein sehr schönes Buch. Und jetzt haben wir zufällig gesehen, dass an Silvester auf Kika, die Riesenbirne, im Fernsehen lief. Also eine Animationsumsetzung davon, wo ich mir dachte so, ob das gut geht. Haben wir aufgenommen, was Blödsinn war, weil es ist auch bei Amazon Prime. Aber gut. Habe ich erst hinterher gesehen. Stellt sich raus, auch die Filmumsetzung ist richtig gut, obwohl sie nicht genau die gleiche Geschichte erzählt. Weil das war nämlich genau meine Angst. Weil ich dachte so, die Story ist doch in, einer Viertelstunde, 20 Minuten erzählt. Wie bläht man das denn auf, ich glaube, anderthalb Stunden oder so auf? Die haben wirklich auch ganz grundlegende Dinge verändert. Also sowohl was den Ablauf der Geschichte angeht. Also manche Figuren sind, also zum Beispiel Figuren, die im Buch einfach nur so als, trifft man, ist hilfsbereit, hilft einem bei irgendwas, sind hier plötzlich ganz seltsame, zum Teil gruselige, Figuren mit so einer Zusatzagenda, so einer, der dann versucht, sie zu entführen, weil er so einsam ist und der ist aber total gruselig und so, also. Ja, total seltsam. Und auch die Figuren selbst, also es sind eben hier nicht zwei männliche Freunde, sondern hier ist es ein Junge und ein Mädchen. Also gespielt von einem Elefanten und einer Katze. Aber im Buch ist es halt, sind der Elefant und die Katze eben beide männlich und hier ist es ein Junge und Mädchen. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist halt einfach einiges so ein bisschen anders, sodass es für jemanden, der das Buch kennt, trotzdem interessant und spannend ist, weil die Geschichte eben, man kennt sie, aber sie ist einem, sie birgt eben doch noch Überraschungen. Und sie ist auch echt spannend. Und so spannend, dass der Lutz ist dann, aber das heißt natürlich nichts, auch an ein, zwei Stellen so sich, der hält sich dann immer die Ohren zu und schmiegt sich an einem und sagt dann so, ausmachen, ausmachen, ausmachen. Aber es war so, dass es noch ertragbar ist. Also er hat's, ich glaube, ausmachen hat er sogar nicht gesagt bei dem Film. Aber es ist wirklich eine unheimlich runde Umsetzung. Also das habe ich selten so erlebt, dass sowohl das Buch als auch der Film so rund und eigenständig funktionierend sind. Also wirklich Empfehlung, sowohl für das Buch als auch für den Film.
Okay. Ab welches Alter würdest du?
Also die Rosa ist jetzt 3,5. Ist kein Problem.
Okay.
Also und so versteht 2? Versteht sie. Das ist ein bisschen früh. Versteht sie noch nicht. Also in einem Jahr.
Ich bin jetzt kurz davor, es zu bestellen.
Ist wirklich schön. Ja.
Sieht auch gut. Toll aus, was man so sehen kann.
Ja, es ist.
Ich hab auch mal auf meine Liste geklickt.
Es ist sehr schön innen gemacht mit der Schrift so. Es ist einfach schön designt. Also illustriert, ja. Es ist wirklich illustriert. Es ist nicht einfach irgendwie Text irgendwo hingeklatscht, sondern es ist einfach gut gemacht. Ja, Empfehlung. Okay. Den Affiliate-Link findet ihr auf unserer Seite in unserem im Artikel.
Wenn ihr da drauf klickt oder irgendwas kauft, tut ihr uns was Gutes.
Genau.
So ist es. Und das nächste Thema ist schon wieder Christophs Thema. Was ist denn da los?
Ach nee. Ich dachte, wir hätten es so gemacht, dass wir so abwechselnd haben. Was ist denn?
Ja,
nichts mehr zum Abwechseln.
Wir haben halt nichts. Wir werfen unsere Themen so zwischendurch ein. Mal kurz mit Football und weiß nicht, Bob hat auch irgendwas eben geworfen. Und
ich hatte einen Lego-Film, immerhin.
Ja. Was komme ich denn jetzt?
Cobra Kai. Vorhin schon angekündigt.
Ja, stimmt. Cobra Kai, dritte Staffel ist jetzt gerade raus. Und wir haben sie direkt durchgebinged in zwei Abenden.
Zwei Abende nicht.
ja, Cobra Kai, ihr erinnert euch die Fortsetzung von Karate Kid. Mhm. Also von diesen ganz alten Karate Kid Filmen.
Mit abgehaltenen, neu aufgebauten älteren Leuten.
Exakt. So, und der Kniff war ja der, dass Cobra Kai, was ja damals so der Bösewicht-Dojo war, sind jetzt ja praktisch die Guten, ja? So die Underdogs, Loser, die zu was aufgebaut werden und ja. So, in der dritten Staffel hat das leider alles wieder ein bisschen gedreht. Die Cobra Kai sind jetzt wieder die Bösen, und zwar die richtig Bösen. Sie sind jetzt nämlich auch wieder übernommen von dem alten Sensei, der im ersten Karate Kid-Film auch der Sensei war, der ein hochtraumatisierter Ex-Vietnam Krieger ist. Und das Ganze ist, ja, wird jetzt zu so einem Gut gegen Böse Kampf sehr stark, ist voll mit Testosteron und toxischer Männlichkeit. Also es wird dauernd als Argument benutzt, dass man doch keine Pussy ist und so. Und dass man sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen soll. Und also Beispiel, also selbst auf der Seite von dem Miyagi-Dojo, gell? Also die Tochter von unserem alten Karate-Kid, also von dem DeRusso, ist halt traumatisiert. Und was sagt ihr? Und ist halt so traumatisiert, dass sie eben sich nicht rühren kann, wenn sie in so Krisensituationen kommt und so, gell? Und die Theresa hat die ganze Zeit gesagt, jetzt schick das arme Kind doch mal in eine Therapie, ja?
Psychotherapie,
Und was fällt dem Vater, dem DeRusso, ein? Der sagt zu ihr im Endeffekt in ein bisschen blumigeren Worte, aber er sagt im Endeffekt, reiß dich zusammen. So. So, es kommt drauf an, dass du dich fokussierst und bla 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 und wieder und das, was wichtig ist und bla. Aber im Endeffekt sagt die einfach nur, petz die Arschbacken zusammen, du Pussy. Ja.
Oh Mann.
Und ich dachte so, nee, oder? Und halt so ironiefrei. Ah. Und die Figuren, also klar, der Lawrence, also der praktisch damals der böse blonde Gegenspieler vom Karate Kid war, der jetzt so der Protagonist eigentlich ist und der Gründer von, oder Wiedergründer von Cobra Kai, der ist schon gut und alles, was um ihn rum erzählt wird, das ist schon stimmig und passt schon. Aber der DeRusso ist halt furchtbar und seine Tochter finde ich, also so unfassbar unattraktiv und nervig und das ist so gar nicht mein Frauentyp, und auch nicht mein Protagonistentyp und so, ich finde ich einfach furchtbar. Und dann taucht auch die damalige Love Interest, also aus dem ersten Film, taucht eben jetzt auch auf und die ist auch so ein All-American Girl, auf eine Weise, wo ich es richtig zum Kotzen finde, also so Fremdscham kam richtig, also es war wirklich, wir haben folgenlang nur Fremdscham empfunden, es war furchtbar.
Gott.
Es war immer so eine Mischung aus All-American Girl und toxischer Männlichkeit, es war so richtig eklig und dann unfassbar schlechte Karate. Also ich will sie gar nicht, ich würde es eigentlich gar nicht Karate nennen, weil es ist ja irgendwie Kampfsport Choreografie, aber es hat mit Karate nichts zu tun. Ich meine, ich mag Karate nicht, ja. Also mir ist das zu statisch und zu formelhaft und so, aber wenn es das wenigstens gewesen wäre, das war es nicht mal. Es war einfach, ja, irgendwelche Teenie-Darsteller, die von Kampfsport keine Ahnung haben, aber wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung, versuchen hier jetzt irgendwie einen Karatekampf, und zwar so Streetfight-mäßig, jetzt nur noch Streetfight, ja, das ist jetzt gar nicht mehr innerhalb von einem Wettkampf oder so, sondern es ist nur noch Streetfight, also es sind eigentlich nur noch Gangs, die eine Gang kommt zur anderen und mischt die auf, ja, und zerlegen dabei irgendeine Wohnung noch und so, also es ist so schlecht gemacht.
Okay.
Wahnsinn. Also wie eine Serie so abbauen kann, ist wirklich schlimm, weil die erste Staffel hat so Spaß gemacht und die zweite war schon so ja okay, aber die dritte kannst du voll in die Tonne treten. Also es ist wirklich, ist schwer anzuschauen.
Okay, gut. Cobra Kai dritte Staffel nicht schauen.
Nee.
Zeit gespart. Vielen Dank, Christoph. Maniac nicht schauen, Cobra Kai nicht schauen. Geil. Was wir an Zeit heute gespart haben.
Ja, ist richtig gut. Gut, dass wir nicht auf Christoph reingefallen sind und die erste Staffel geguckt haben. Einfach direkt komplett ignoriert. Wunderbar.
Ist noch viel besser, gell? Einfach nicht schauen, genau.
Schaut auf alles, was wir empfehlen, nicht, weil es könnte ja eine schlechte Fortsetzung kommen.
Ja.
Außer Christoph sagt, dass irgendwas nicht drin war, was er da drin unbedingt haben wollte. Dann auf jeden Fall gucken.
Ordentliche Kampfkunst, die hätte ich da gerne drin haben wollen. Ich finde, das wäre auch nicht zu viel verlangt. Naja.
So.
Was haben wir noch?
Wir sind durch mit den Filmthemen.
Ach, das ist ja Wahnsinn. Glaubt
es kaum.
Und hätte ich ja noch ich hätte noch zwei andere Serien gehabt, die habe ich jetzt auf nächste Woche geschoben.
Das ist ja ganz gut. Wir haben jetzt schon 1 Stunde 40, aber wenn wir jetzt noch 40 Minuten rausplaudern haben, sind wir auch wieder weit über 3 Stunden.
Weit über soll.
Nee, ja. Die Serien werden ja auch nicht schlecht, die kann ich ja nächste Woche noch. Beziehungsweise doch, die eine ist schon schlecht. Das heißt.
Die ist schon schlecht.
Nächste Woche wieder eine okay und eine schlechte Serie. Mal gucken. Was noch dazu.
Okay.
Was haben wir noch für Themen? Silvester.
Ich weiß nicht.
Groß Neues.
Nee. Neue Ukulele. Erst nochmal.
Achso, erst nochmal das. Okay.
Ja, also ein echtes Thema haben wir noch. Ja, okay. Auch ein frohes Neues von mir aus. Ja, mach halt. genau. Wir haben ja vor, es sind schon einige Wochen her, fällt mir der Name nicht ein. Von unserem lieben Hörer, jetzt helft mir bitte.
Karel.
Ukulelenbausätze geschenkt bekommen. Und meine Gattin hat unseren gar schön dekoriert. Und
ich hoffe, du postest dein Bild.
Ich poste jetzt in diesem Moment in den Sneakpot Instagram-Account ein Bild. Fantastisch. Wenn du möchtest, kann ich es dir auch persönlich gleich nochmal.
Nee, wozu? Ich habe ja den. Ich guck einfach bei Instagram.
Ja, dann guck direkt mal in den Instagram-Account. Sie hat sich viel Mühe bei der Gestaltung gegeben.
Oh, hübsch, Enya.
Was?
Na, es gibt doch eine Minions-Version, eine Minions Enya Ukulele.
Ja, genau. Sie hat einen Minion draus gemalt. Unsere Tochter ist nämlich großer Minions-Fan. Und ja, ich glaube, sie hat so Backfarbe, die sie vom Backen hatte, verwendet und dann, irgendwie, wir haben auch so ein, zwei Stoff-Minions, da mussten die immer her transportiert werden und dann, okay, ist das die gleiche Farbe? Nee, ich glaube, da muss so ein bisschen mehr Schwarz rein und dann wurde die richtige Farbe angerührt und dann wurde dieses,
schön,
dieses Minion gemalt und ich habe sie zusammengebaut. Ich habe leider irgendwo an einer Stelle nicht aufgepasst, weswegen sie nicht bunt rein ist. Das heißt, da sind mehrere.
Ich wollte sagen, ich glaube, dein Griffbrett ist an einer anderen Stelle als meins.
Genau, ich habe, glaube ich, das Griffbrett an die falsche Stelle geklebt.
Weit runter.
Aber die Beschreibung ist da auch so,
ja, die
0,19 Inches von irgendeiner Stelle weg. So.
Ja, und zwar eine Stelle, die nicht klar definiert ist, die so eine Rundung ist.
Ja, genau so. Ja.
Kann überhaupt nicht funktionieren eigentlich. Ja. Ich habe eine Soprano-Ukulele ausgemessen und habe geguckt.
Das wäre klug gewesen. Ja.
Meine ist aber auch nicht bunt rein. Also vor allem der erste Bund ist halt, ja, aber darüber sprachen wir ja schon.
Ja, wahrscheinlich muss man es auch einfach zum ersten Bund hin stimmen. Ja. Nee, geht das dann? Keine Ahnung, ich kenne mich da zu wenig Musik, das ist mir zu theoretisch, das ist nichts für mich. Ja, aber sie ist halt, sie sieht super aus.
Schön, ja, sieht super aus.
Ja, jetzt gibt's eine neue Ukulele bei uns im Haus.
Banana!
Banana! Illumination! Illumination! Ja, das ist große, es gibt ja diese Minion-Kurzfilme und die habe ich irgendwann mal auf DVD gekauft und die werden bei uns sehr oft geschaut. Da kann sie mittlerweile fast mitsprechen. Boom! Okay, jetzt ist was explodiert, weißt du schon ganz genau. Ja. Müssen auch alle Leute immer mit ihr mitgucken. Schon schön. Ja, also, neue Ukulele, das wollte ich eigentlich nur schnell das Bild zeigen.
Sehr hübsch.
Ja. Jetzt warten wir gespannt auf Bob, was er daraus machen wird.
Ja, das dauert noch. Schön.
Jetzt darfst du nochmal, Christoph.
Ich bin begeistert.
Was?
Jetzt kannst du nochmal mit deinem O9 reinspringen.
Nein.
Mit was denn?
Ja, frohes Neues.
Wünschen, ja, gut eben gerutscht zu sein.
Ach ja, genau. Also, wünschen, gut gerutscht zu sein, ja.
Ja, wir hatten ja schon erzählt, Christoph, du hast die Alice in Borderland geschaut. Wir haben The Crown geschaut. Bob, was hast du an Silvester? Auch große Party mit vier Leuten?
Nö. Na, ja, genau so. Fünf. Wir hatten meine Schwiegermutter ja zu Besuch.
Wir
haben uns ja vorher quarantänisiert und sie hat sich auch quarantänisiert und dann haben wir sie vor Weihnachten hierher geholt und dann kurz nach Silvester wieder nach Hause gefahren. Ja, insofern war irgendwie, weiß nicht, das Raclette, was irgendwie alle Leute, ich habe auf Instagram zu Silvester irgendwie dauernd Raclette gesehen, alle Leute hatten Raclette.
Ja, wir auch.
Das war ja, so ein Dauerthema auf, ja, siehste. Und das hatten wir schon irgendwie, weiß gar nicht, ersten Weihnachtsfeiertag? Zweiten?
Wir hatten so einen Heiligabend und dann an Silvester direkt nochmal, ist ja eine Woche her, kann man ja. Na, wir hatten noch Perlzwiebeln übrig und die kann man ja nicht so essen. So viel gibt's, das kann ich gar nicht trinken.
Komm, strich mal an.
Ich habe keinen trockenen Wermut. Schon seit der Sendung übrigens nicht, wo ich behauptet habe, ich hätte Martini getrunken. Da habe ich mein Herz getrunken.
Jetzt kommt's raus.
Ich habe sogar gepostet auf unserem Account, aber es hat keiner von euch gemerkt.
Das ist Skandal. Ja, nee, also ansonsten, ich weiß nicht, Stefan, hast du deiner Tochter das doch verhaltene, aber ja zumindest hier vorhandene Feuerwerk gezeigt? Hast du die geweckt?
Nee, ach, bist du verrückt? Also, ich musste sie war gestern Nacht, war irgendwie die Windel ein bisschen ausgelaufen, da musste ich eine neue Windel machen. Das Geschrei? Nee. Das hat mir, also, nicht wecken. Nicht wecken, wenn sie schläft. Ja, genau, dann ist sie nämlich so, nein, 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 nein. Ja, aber die Windel, es ist alles nass, wir müssen das jetzt hier trocken machen. Nein, 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 nein. Doch, wir machen das jetzt trocken. Nein, 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 nein. Ja. Ist schön. Kinder sind was Tolles.
Naja, unsere hat groß verkündet, sie muss, sie will das wissen. Also sie ist letztes Jahr.
Das war so lustig. Warst
du ja bei uns. Und wir hatten ja irgendwie beschlossen, dass wir sie wecken, und dann stand sie 10 Minuten vor 0 Uhr einfach plötzlich mit ihren ganzen Nasen.
Vor allen Dingen hatten wir ja gerade darüber gesprochen, und du hast uns erklärt, wie toll dieses Video-Dings, Kinderüberwachungstool ist, wo man immer sieht, was die Kinder gerade machen, und plötzlich kommt das Kind in den Raum gelaufen, und das Erste, was alle machen, ist, auf dieses Video-Ding zu gucken, um zu gucken, ob das Kind noch im Bett liegt. Nein, es liegt natürlich nicht im Bett, weil es gerade im Raum steht, aber...
Sehr gut.
Ja. Das war so lustig. Aber alle, wirklich, haben wir alle so, warte mal, in dem, nee, es liegt nicht im Bett. Ja, natürlich liegt es nicht. Was soll's denn sonst?
So gut.
Herrlich. Und dieses Jahr hat sie das, also sie hat sich dann noch dran erinnert, also für sie bedeutet Feuerwerk, wenn es dann glitzert.
Ist doch schön.
Und ja, ist schön. Und dann haben wir ihr schon versucht vorher zu erklären, dass dieses Jahr wahrscheinlich also deutlich weniger sein wird, das war es ja auch, aber es war immer noch reichlich für ein Kind, das ein Jahr lang kein Feuerwerk gesehen hat, war das mehr als genug.
Ja, von euch aus sieht man auch relativ weit.
Ja, man kann quasi über die ganze Stadt gucken. Und ja, man hat genug Feuerwerk gesehen. Also die Leute hatten offensichtlich noch Vorräte oder in Polen bestellt oder keine Ahnung, wo sie das alles her hatten. Ja, und dann habe ich sie geweckt, und diesmal hat es nicht so gut funktioniert. Diesmal stand sie nicht 23:45 einfach magisch neben uns, sondern ich bin um 23:54 oder sowas rübergelaufen, und nachdem meine Frau da rauskam und gesagt hat, ich krieg die nicht wach, mach du mal. Dann bin ich da rein und habe beschlossen, ich nehme sie jetzt einfach auf den Arm und trage sie rüber und stelle mich ans Fenster, und dann wird sie schon irgendwann wach werden. Und das hat dann auch funktioniert. Aber das ist immer auch immer sehr lustig, wenn so Kinder so beim Aufwachen verwirrt sind und nicht wissen, wo, was, wer, warum, wo bin ich, warum stehe ich hier am Fenster, was ist hier los, haben wir schon den nächsten Tag, warum bin ich so müde? Und dann erst so langsam in diesen Vorgang von, ich bin geweckt worden, das mit dem Feuerwerk. Also die Lebensgeister wachen so langsam auf, aber nicht alle Subprozesse fahren gleichzeitig hoch, und manche Dinge werden schon verstanden, andere noch nicht, Sprachzentrum noch nicht an und so. Das ist sehr unterhaltsam, immer anzuschauen. Aber bevor das Feuerwerk so richtig losging und wir angestoßen haben, in den 6 Minuten, die sie da noch hatte, hat sie es geschafft, so weit wach zu werden. Und dann waren wir, glaube ich, um 0.30 Uhr tatsächlich alle mehr oder weniger im Bett. Weil ich habe sie dann wieder im Bett versenkt, bevor sie zu sehr wach ist und dann gar nicht mehr einschlafen kann. Und da hat es mich gleich mit umgefällt. Und ich glaube, die anderen sind dann auch ins Bett gegangen. Das war dann auch okay.
Siehst du mal, wir lagen um 23.30 Uhr pünktlich im Bett.
What?
Haben dann noch ein paar von, ja, The Crown war fertig, und dann so, jetzt brauchen wir uns auch nicht hier unten irgendwie wachhalten dafür, dass Mitternacht ist und da nichts passiert. Dann sind wir ins Bett gegangen, da haben wir dann noch irgendwie ein paar von unseren YouTube-Köchen oder so geguckt, und plötzlich knallt und so, ach, ist schon Mitternacht, ach ja, ja, schönes neues Jahr, dann haben wir die Folge noch fertig gucken, dann sind wir schlafen gegangen. Also, es war sehr entspannt diesmal.
Ja, wir haben Raclette gemacht und Kinder ins Bett gebracht, und dann ist die Theresa relativ schnell auf der Couch eingeschlafen, und ich habe
dann konntest du alle Ruhe dein
halb 10 oder so, genau, und dann habe ich Alice in Borderland geschaut und habe dann mehr oder weniger zufällig gemerkt, so, ach, wir haben ja 11:55, dann habe ich die Theresa geweckt und sind wir hochgegangen. Und man wusste ja nicht, ob Feuerwerk kommt. Das war ja nicht so richtig prognostizierbar, war es ja nicht.
Nee.
Und ja, war dann aber doch.
Ich war mir sehr sicher, für meine werten Großstadtmitbewohner hier, war ich mir sehr sicher, dass Feuerwerk kommen würde.
Ja.
Also bei uns wurde schon Also es ist schon viel weniger als sonst, klar, und vor allem nicht so lang. Also normal geht es ja bis eins oder bis nach eins. Ja. Das war schon so, innerhalb von 20 Minuten war das durch. Aber in den 20 Minuten war schon ordentlich was los und auch so, ja gut, wir haben so einen, der so 4-5 Häuser weiter wohnt, der so das mal so halb professionell gemacht hat und der haut halt so professionelle Dinge in die Luft. Und das hat er auch dieses Jahr wieder gemacht. Und das ist halt gleich eine ganz andere Nummer, gell? Und ja, dann hier Nachbar, direkt schräg über die Straße, hat aus seinem Hof, wir haben ja Ausgangssperre, gell? Wir durften ja nicht auf die Straße raus, um die Dinger zu starten. Wir mussten ja alles von unserem Grundstück aus starten, wenn wir, also ich nicht, ich habe ja nicht gestartet, aber wenn wir das machen wollten, dann mussten wir das vom Grundstück aus. Und der hat tatsächlich aus seinem Hof dann aus Raketen gestartet und eine, also der Klassiker, ist, hat irgendwie festgeklemmt und ist dann in seinem Hof explodiert.
Deswegen soll man keine machen dieses Jahr. Mann!
Ja, genau. Und ich auch dachte so, okay, das hätte jetzt böse ins Auge gehen können. Und genau deswegen dieses Jahr nicht, ja. Aber er hat sich nichts getan. Also er hat danach auch noch irgendwelche Kanonenschläge in unseren Garten rübergeworfen und so. Ja.
Der hat eure Fische erschreckt.
Nee, so weit kann der nicht werfen. Nee, was würde der erschrecken? Unsere Kartoffeln, wenn da noch welche wären, aber das sind keine mehr. So, die Sende. Oder ja, den Birnbaum, den Wilhelms-Christ-Birnbaum.
Oh, den gibt's immer noch.
Schreck.
Ja, klar, trägt auch. Also jetzt momentan nicht, weil er jetzt ja verschreckt ist durch die ganzen durch dieses Bombardement.
Die Böller. Völlig nächstes Jahr keine Birnen. Baum wurde verschreckt.
Genau.
Tja.
Ja.
Nee, was ich angenehm fand an dem weniger Feuerwerk, wie du gesagt hast, hier war es auch so 20 Minuten, vielleicht 30 Minuten, also es knallte dann noch hier und da mal nach. Aber was ich sehr angenehm fand, war, dass die Leute halt nicht vor 0 Uhr anfangen. Und dass das stimmt, du auch nicht an dem Nachmittag des 31. schon das Gefühl hast, dass draußen sein ein Spießrutenlaufen zwischen wahnsinnig gewordenen Teenagern ist, die mit Böllern nach allem werfen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Nicht, dass ich nicht auch so einer gewesen wäre, als ich jung war, aber ich kann mich erinnern, dass wir, als ich Kind war, hatten wir einen Hund und Stefan, du hattest ja auch lange Jahre Hunde, ne? Das ist ein echtes Problem, weil ich meine, die Viecher müssen halt nochmal Gassi gehen irgendwann, auch an Silvester und klar, du kannst irgendwie dafür sorgen, dass das Tier um 0 Uhr nicht raus muss und dass es vielleicht von 22 bis 2 Uhr nicht raus muss. Aber irgendwie musst du halt um 19 Uhr oder so schon nochmal mit dem Hund rausgehen. Und wenn dann um dich rum alle schon in so einer absoluten Kriegsmodus sind, dann, ja, das Hunde mit ihrem Gehör, mit dem enorm feinen Gehör, für die ist so ein Böller halt echt fies. Und das fand ich diesmal, ich habe jetzt keinen Hund aktuell, aber ich fand es total angenehm, dass es so im Grunde bis 0 Uhr halbwegs Ruhe herrscht. Hin und wieder hörst du hier und da mal was knallen, aber im Großen und Ganzen ist es ein normaler Tag. Und dann um 0 Uhr macht's Peng Bumm und dann ist irgendwie 30 Minuten später vorbei. Das fand ich irgendwie, so sollte das eigentlich immer sein. Die können dann gerne um 0 Uhr richtig Alarm machen, aber wenn es so drumherum nicht so nervig ist, ist es eigentlich auch viel besser.
Ja, kann ich nachvollziehen. Obwohl ich sagen muss, obwohl ich keinen Hund habe und auch nie einen hatte, mich das, diese Argumentation, die dann jedes Jahr wieder aufkommt, nein, kein Böller, weil es die Hunde so schrecklich finden. Also das, was du beschrieben hast, so dass dann rundherum, ja, so kein Slot mehr ist, wo du mit dem Hund rausgehen kannst. Ja, das sehe ich alles ein. Aber Böller komplett zu verbieten wegen der Hunde, der armen Hunde, das finde ich so eine spießige Argumentation. Also ich weiß nicht, irgendwas widerstrebt mir da komplett. Ja, also ich verstehe nicht, was das mit diesen Kanonenschlägen und so soll. Also warum man überhaupt diese echten Böller, verstehe ich den Spaß nicht. Aber gut, manche haben da irgendwie Spaß dran. Aber ich finde jetzt, wenn es wirklich darum geht, jetzt an dieses 12-Uhr-Ding, wie du sagst, ja, dann sollen sie da halt Alarm machen. Das finde ich auch so komisch deutsch, dem so, nein, wir böllern nicht wegen der armen Hunde. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, ja. Ich weiß, ich hatte nie einen Hund. Kann sein, dass ich da sehr entspannt bin, was das angeht. Deswegen, aber weiß nicht. Ich bin schon eher pro Feuerwerk. Jetzt außer dieses Jahr, weil ich seh das ein, dass das ein Problem ist mit den mit der Krankenhausbelastung. Aber grundsätzlich finde ich Feuerwerk schon schön. Also ich mag das.
Ich finde es ja schöner, wenn das jemand macht, der das kann. Also weißt du, wenn mir jemand irgendwie einen Kanonenschlag zwischen die Beine wirft, habe ich nicht so viel Spaß dran, wenn jemand was abbrennt, wo ich einfach entspannt zugucken kann und sich da vor mir was Großes auftut.
Ja, das stimmt.
Also das finde ich auch toll. Also Feuerwerk in so Ausmaßen finde ich super. Gucke ich total gerne. Aber ja,
hat
also,
sich auch viel
wo es auf der Straße
hat sich Krieg auch viel gibt, getan.
Brauche ich echt nicht.
Wenn ich so zurückdenke an die Zeiten, wo ich irgendwie in Berlin selber noch so ein richtig aktiver Feuerwerker war.
4 Tage lang wahrscheinlich.
Kein Kommentar.
Ich habe dich nicken gehört, das ist drauf.
Da hatte man ja diese, heutzutage hast du ja diese komischen Batterien, die du so kaufen kannst, wo du dann irgendwie eine Zündschnur anzündest und dann musst du eigentlich nichts mehr machen. Das ist natürlich irgendwie auf eine Art auch langweilig. Ich meine, man zündet eine Zündschnur an und dann stellt man sich daneben und denkt sich, okay. Das ist dann auch nur noch diese eine Zündschnur davon entfernt, dass es irgendjemand anders anzündet. Also der Selbstmacheneffekt ist nicht mehr so wahnsinnig. Dafür sieht's halt toll aus. Und jetzt bei so einem Silvester, wo es jetzt nichts zu kaufen gab, reicht dann ja quasi ein Typ, der noch ein so eine Batterie mit 50 Schuss von letztem Jahr übrig hat, dass du dann mal 50 Schuss hintereinander in einer halbwegs sinnvollen Choreografie, die zusammen auch halbwegs nach was aussehen, siehst. Und sowas, ich kann mich nicht erinnern, dass es das damals irgendwie in den frühen 90ern so zu kaufen gab.
Vielleicht
hätte ich mir die auch nicht.
Immer diese Säcke mit irgendwie 3 Raketen und dann 800 Kilo Kanonenschläge.
Ja,
genau. Und diese 3 Raketen, selbst wenn du jetzt 6 oder 10 Raketen hast, wir haben dann teilweise irgendwie diese Dinger alle nebeneinander aufgestellt und haben dann zu dritt oder zu viert versucht, möglichst viele Raketen gleichzeitig anzuzünden, jeder mit 2 Händen, mit 2 Feuerzeugen quasi. Und dann versuchst du quasi mit, ob ich es schaffe, 2 oder 3 oder vielleicht sogar 4 Raketen anzuzünden, bevor die erste nach oben fliegt. Ist natürlich alles nicht zu empfehlen, so zu machen. aber
gut formuliert,
Die Idee war halt, dass wir möglichst viele Raketen gleichzeitig oder kurz nacheinander hochbringen wollten, damit es halt nach was aussieht. Und sollte man so nicht machen und muss man jetzt heute so auch so nicht mehr machen, weil man halt diese Sets kaufen kann, die sich so allein nacheinander abfeuern. Und dadurch können halt manche Leute, die bei denen Geld da jetzt kein begrenzender Faktor ist, halt heutzutage mit sehr wenig Aufwand zündest du 2 so Batterien gleichzeitig an, dann sieht das schon richtig nach Feuerwerk aus. Hat aber keine Choreo, aber ist echt viel und echt bunt. Bei meiner Tochter hat es direkt dazu geführt, dass sie am nächsten Tag gefragt hat, wie wird Feuerwerk hergestellt und wo wird es hergestellt und wie sieht das Haus aus, wo Feuerwerk hergestellt wird. Und dann habe ich ihr gesagt, das Haus ist relativ unspektakulär, das ist so eine Fabrikhalle, so sieht aus wie jeder andere auch. Ja, aber sie will das jetzt sehen. Und dann, was machst du dann?
Gibt es doch eine Maus zu, oder?
Exakt, genau das war dann auch meine Idee. Klar, die gibt es auch
allem eine Maus.
Es gibt eine Sachgeschichte zum Thema Feuerwerk und da wird dann halt erklärt, wie man ein Gesicht an den Himmel bringt, also wie man so ein Höhenfeuerwerk mit Mustern macht. Und da wird dann wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie so ein Profi-Feuerwerker so einen großen Sprengkopf quasi baut, der dann oben ein Smiley an den Himmel ballert. Und sind die Fragen dann beantwortet. Das cool. Kann ich nur empfehlen. Ja, wenn sie groß ist, dann wird sie Feuerwerkerin. Hat sie dann ihrer Mutter verkündet, die Feuerwerk nicht so unbedingt mag.
Ja, das ist ja schön.
Ich habe mal ein Silvester gefeiert mit einer Freundin, die den Bosnienkrieg miterlebt hat. Für die ist das auch nochmal problematisch. Also die versteht natürlich auf so einer intellektuellen Ebene, dass man das neue Jahr feiert und dass das für die Leute ein freudiges Ereignis ist. Aber gerade so diese Böller, die in der Entfernung explodieren. Also der Böller so unmittelbar vor dir im Hof, der ist nicht so das Problem, weil der klingt halt sehr artifiziell wie ein Böller. Aber so Böller in der Entfernung haben halt was von Beschuss. Und das triggert bei ihr Sachen, die schwierig sind. Und das kann ich auch gut verstehen.
Ja, das ist kompliziert, ja.
Ja.
Ich habe bei Facebook bin ich mit einem Vater von ja, auch einem bei uns aus dem Kindergarten. Der war früher mal mit mir im Elternbeirat. Und der wohnt hier auch die Straße hoch. Und der hat ein Boot. Der,
also Christoph, du musst es nochmal, wir haben dich gerade nicht gehört.
Oha. Ich hab's super gehört. Ab wo denn?
Oh, Entschuldigung. Ja?
Dann musst du nicht. Also das ist eigentlich ein Handwerker. Also jetzt nicht so, es klingt jetzt so nach hier ganz High-End, sondern nee, der hat einfach ein Boot, also so ein Motorboot, und der fährt gerne so Wakeboard auf dem Main, also lässt sich von seiner Frau im Motorboot durch die Gegend ziehen und fährt dann Wakeboard, sportlicher Typ, und der hat jetzt ein Video gepostet, kann man auch von halten, was man will, ist nicht von diesem Jahr, ist von vor, ich weiß nicht, 5 Jahren oder sowas, wo er an Silvester sich auch auf dem Main durch die Gegend ziehen lässt und zwei Raketen mit der Kippe, die er im Maul hat, anzündet und nacheinander aus der Hand startet. Also so richtige Silvesterraketen, ja. Also, und wartet halt, bis sie zünden, und als dann los spritzt,
lässt er sie los, ja. Das haben wir früher oft gemacht, da passiert nichts.
Ja, aber du standst dabei nicht auf Wasserschieren. Und bist Wasserschieren.
Nee, das nicht.
Das ist von derb.
Oh Mann. Also ich sag jetzt,
hast noch die nächste Rakete unterm Arm, ja, zündest die erste mit der Kippe an, während du Wasserski fährst. Und ich auch dachte so, ja, Respekt, aber schon auch schon ein bisschen gefährlich. Nicht das, was ich sehen möchte, dass mein Sohn das tut.
Ja. Ja, stimmt. Okay, nicht nachmachen. Don't try this at home.
Ja.
Tja. Ja, das sind natürlich die Sachen, die genau dieses Jahr nicht passieren dürfen, damit Leute nicht genau im Krankenhaus landen.
Wo eh schon, nee, deswegen hat er es auch gepostet, so ungefähr. Schade, das können wir dieses Jahr nicht machen oder so.
Ja, gut, aber dann ist vernünftig, dass es nicht tut. Also.
Ja, klar.
Ist okay.
Total.
Ja, ich glaube, da ist das Gefährlichere an der Stelle. Wahrscheinlich war er vielleicht, unterstelle ich jetzt mal, gemeinerweise nicht mehr ganz nüchtern. Das ist, glaube ich, das Wasserskifahren im nicht ganz klaren Kopf ist vielleicht gefährlicher.
Nee, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Das war, okay, glaube ich, ganz geplante, einfach Selbstdarstellungsgag. Und zwar auch am Tag, also war kein Nacht.
Ach so, okay. Ja, ich dachte jetzt, du fährst um 0 Uhr.
Oh, nee, um 0 Uhr. Nachts Wasserski fährst, das ist...
Gott! Eben, das...
Da plumpst du einmal ins Wasser, nee, dann... Das, ja...
Nee, es war am Tag
gefährlicher als das.
War einfach, ja. Es war einfach, also wenn man es runterbricht, es war einfach eine Angeberei, aber ja, schon eine coole Nummer, muss man schon sagen. Also.
Ich würde nichts davon machen. Ich würde keine Rakete aus der Hand starten. Ich würde kein Wasserski fahren und im Dezember Wasserski fahren.
Ja, auch großer
Doppelt
Spaß,
nett.
Ja.
Also, okay.
Ach komm, dicken Leo, das geht doch, oder?
Hast du mich gerade fett genannt?
Wenn ich das wollte, würde ich das direkt machen. Ich könnte mal wieder Wakeboarden gehen, fällt mir dabei auf.
Jetzt, im Januar. Warst du nicht der sich bei so Wasserspielspaß immer irgendwie,
ja, stimmt,
den Fuß rausbricht oder irgendwas?
Ja, aber nicht, wenn ich ein Neo habe. Wenn ich ein Neo habe,
ist auch... Nee, aber ihr wart doch mal irgendwie an der Konstige oder irgendwo.
Ach, stimmt,
wo, ja, du dir den Fußzeh blau und grün gefahren hast oder so ähnlich.
Nicht den Zeh, den ganze Oberseite vom Fuß.
Den Mittelfuß,
ja, das stimmt, aber beim Wakeboarden im See oder
wie
so.
Wie ist das eigentlich ausgegangen? Hast du das hier erzählt?
Na klar, damit doch hier drüber diskutiert, ob erzählt, das Taubenei, ja, groß oder Straußenei groß war.
Ja, aber das Ergebnis...
Ach so, das Ergebnis, ja, die waren sich ja im Krankenhaus nicht sicher, ob das gebrochen ist, und haben mich erstmal eingegipst. Und dann bin ich noch in
einem. Wenn es war nichts, stelle ich nicht so an.
So ungefähr. Ja. Nee, die haben dann noch in einem anderen Krankenhaus, wo ich dann im Nachgang hin bin, haben sie ge-CT't und sowas und geröntgt. Und waren sich auch nicht sicher und haben dann irgendwie noch andere Kollegen dazugezogen und haben irgendwie dann zu dritt über diesen Bildern beraten, ob das jetzt irgendwie Artefakte des bildgebenden Systems sind oder ein Haarriss in meinem Knochen und oder
Artefakte
sonst irgendwelche.
Des bildgebenden Systems ist auch so ein Informatikerwort, oder? Das sagt doch keiner von den Ärzten.
Beim Fuß ist dann auch egal, oder?
Naja, nee, die Entscheidung.
Fuß, egal.
die Entscheidung war an der Stelle schon, wenn das ein Riss ist, dann bleibt der eingegipst oder wird er wieder eingegipst. Sie haben ja aufgemacht den Gips fürs Drunterlegen. Und wenn nicht, dann kann ich nach Hause gehen. Und am Ende haben sie dann irgendwie einen Professorherrn sowieso nochmal angerufen, der da irgendwie schon 50.000 Jahre nichts anderes macht, als diese Bilder angucken. Und der hat da einmal drauf geguckt und hat gesagt, da ist nix. Und ist wieder gegangen.
Heul nicht rum,
und dann,
wie ich gesagt habe.
Bin ich heimgegangen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass ich heute noch manchmal bei gewissen Auftrittssituationen merke ich die Stelle noch. Also ich glaube, so ganz nix war da nicht, aber meinem Fuß geht sonst blind. Also. Da okay. Spielt auch schon wieder einer. Musik im Hintergrund.
Ich bin's nicht.
Siehst du mal.
Meine sind nicht ganz so
angenehm betrunken.
Ja, meine ich auch. Ich sauf hier die ganze Zeit weiter. Ich habe jetzt diesen Scotch von letzter Woche. Erstmal habe ich ihn kurz auf Eis probiert, was auch sehr lecker war. Dann habe ich ihn mit Dom Benediktin gemischt. Auch sehr geil. Da habe ich Campari Soda getrunken. Jetzt trinke ich Dom Soda. Eieiei, das wird nicht gut morgen.
Ja, ich bin auch beim dritten Nachschütten vom Milch. Also so.
Müsst ihr auch arbeiten oder?
Ja.
Habt ihr noch Urlaub?
Homeoffice.
Ich muss morgen. Ich habe auch Homeoffice. Ach, Quatsch. Trotzdem.
Homeoffice ist doch easy. Homeoffice macht wirklich großen Spaß. Ich muss morgen tatsächlich Proben nehmen. Also mal gucken.
Das heißt, du fährst mit dem Fahrrad durch den Odenwald und versuchst die Lastplatte zu transportieren.
Nach Lämmerspiel fahre ich morgen. Wenn euch das was sagt, dem Bob schon, dir nicht.
Ja, wie gesagt, das irgendwas nicht, sagt mir das, ja.
Ja, das ist da, wo der Bob mal gewohnt hat. Das ist bei Hanau.
Naja, nicht wirklich, aber. Also ich habe nicht wirklich bei Lämmerspiel gewohnt, aber da in der groben Nähe.
Ja, von hier aus gesehen und auch von Hofheim aus gesehen. Ist das
okay.
Von hier aus.
Ja. Na dann. Dann mach das mal. Fahren wir nach Lämmerspiel. Das ist übrigens auf der falschen Main-Seite auch komplett.
Ich habe auch eine vage Vorstellung, wo das ist. Ich hoffe, mein Navi führt mich dahin.
Naja, es ist ein Stück neben Offenbach. Das ist jetzt aber Stefan, oder?
Ja.
Ja, das ist Stefan. Das ist halt sofort.
Das ist blusige Metallseiten-Ding, ja. Gut, dann würde ich sagen, ich übernehme hier mal die Abmoderation. Oder hat noch einer von euch ein Thema?
Ja, ich hätte noch ein Thema.
Ja, los. Das wollte ich jetzt einbauen.
Was schauen wir nächste Woche?
Ah, das wollte ich einbauen, ganz leider.
Entschuldigung, dann machen wir Abmoderation.
Genau. Okay, dann mach einfach, als hätte der Stefan es nicht gesagt, wir schneiden es aber trotzdem nicht raus. Also, nö, wir haben nichts mehr, ne? Hast du noch was, Bob?
Ich hab nichts mehr. Bob, wie wär's?
Ja, dann hätte ich euch noch eine kleine Aufgabe mitzugeben für die nächste Woche, nämlich den Film. Jetzt kommt. Und es geht um The Gentleman, den habe ich rausgesucht, oder besser gesagt hat meine Frau gesagt, dass sie den sehen will. Und ob ich den schon gesehen hätte. Und dann drücke ich euch den jetzt einfach aufs Auge. Ein Guy Ritchie-Film. Insofern habe ich einigermaßen hohe Erwartungen.
Was?
Guy
Ritchie sind doch immer scheiße.
Nein. Lock, Stock and Two Smoking Barrels ist ja wohl ein Meisterwerk, ein verdammtes.
Oh Gott.
Und hier Snatch, Schweine und Diamanten mit Brad Pitt als Gypsy ist auch großartig.
Na, furchtbar.
Okay, also wir haben schon mal einmal zwei Punkte für nächste Woche, wissen wir jetzt schon. Stefan, was der
aber gibt, Gentleman, was ich dachte jetzt, wenn deine Frau den aussucht, dann geht es nicht um Reggae-Musik, aber ist auch nicht so.
Nee, es geht um einen Expat, wie sagt man, einen Auswanderer, einen amerikanischen, der ein Marihuana-Empire hat und das möchte er verkaufen.
Ist doch fast das Gleiche, oder?
Und dann passieren alle möglichen Dinge und es geht alles drunter und drüber.
Mit Matthew
McConaughey. Vielleicht kriegen wir den Christoph doch noch, wenn wir den Guy Ritchie verschwiegen hätten, hätte er nichts gesagt.
Ja, vielleicht. Oh, Michelle Dockery mag ich aber gar nicht.
Ich habe schon wieder vergessen. Wie hieß der?
The Gentleman.
Colin Farrell ist auch hart an der Grenze. Na, ich bin mal gespannt. Ja.
Nun denn.
Auf welchem Film?
Auf Amazon. Prime.
Ah, deswegen finde ich den bei Netflix auch nicht.
Ja. Da kannst du lange suchen, ja.
7,8 bei IMDb. Okay, ich bin gespannt. Steht er dabei bei Amazon. Das ist ja einfach.
Ah, guck mal, hier wird's mir sogar direkt angezeigt. Es gibt diese Watch-Party-Option. Habt ihr das schon mal probiert? Also nicht, dass wir es schaffen würden, noch einen zweiten Termin als unseren Aufnahmetermin
zu machen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Nee.
Habe ich das nicht schon mal bei, als es bei Disney Plus eingeführt wurde, vorgeschlagen und wir haben schon mal gesagt, das kriegen wir eh nicht hin?
Hast du schon mal vorgeschlagen und wir haben damals schon gesagt, das kriegen wir eh nicht hin und ich habe auch damals schon, glaube ich, gesagt so, oh nee, warum? Also ich sehe da wenig Grund drin. Also außer man würde jetzt parallel dazu darüber twittern wollen, aber wollen wir das eigentlich so nicht, oder?
Ja, vor allen Dingen wollen wir ja uns eigentlich danach drüber austauschen.
Ja, eben. Also ich,
ja, vor allem, wenn einer aufs Klo rennt und Pause drückt, dann sitzen die anderen bei sich zu Hause rum und denken, warum ist denn jetzt Pause?
Ja, genau. Schreibt
irgendwer, weil ich auf dem Klo bin. Warum muss ich jetzt warten, weil der auf dem Klo ist?
Und, weil Theresa eingeschlafen ist.
Genau.
Nee, nein, wir müssen jetzt nochmal 10 Minuten Pause zurückgehen. Zurückspringen.
Ich muss jetzt ja, nochmal Pause drücken, das Kind schreit. Und weiß ich nicht. Und dann muss ich nochmal Pause drücken, weil die Chips sind leer.
Ja.
Ja,
insgesamt. Nee, das machen wir. Okay. So ein Quatsch.
Ich scroll mal hier unten durch, was noch so empfohlen wird. Rum Diary.
Sehr gut.
An den habe ich ja nur wenig Erinnerung. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, oder?
Ich glaube, der hat so viel Rum dabei getrunken.
Den habe ich mit meinem Cousin geschaut und wir waren halt wirklich so drauf, so, ja, jetzt Rum Diary, wir müssen rumtrinken, dass die ganze Zeit Bier saufen in dem Film, war uns dann auch egal. Und wir haben uns halt einfach, wir haben uns in kürzester Zeit so zugelötet, dass ich die Hälfte vom Film mich nicht mehr erinnern kann. Ich weiß aber, dass wir dann noch uns ein Bier geholt haben, weil die ja die ganze Zeit Bier getrunken haben. Dann sind wir zu mir gelaufen, also wir haben es bei ihm geschaut, sind zu mir gelaufen und haben da nochmal 2 Drinks genommen, weil es war ja klar, dass das war kurz bevor wir hier aus Hofheim weggezogen sind. Und dann haben wir nochmal 2 Drinks in der Bar genommen und das war so der Abschluss, um die Bar zuzumachen. Deswegen ist Rum Diary für mich nur ein müder Matsch. Aber ja, vielleicht muss ich den nochmal gucken. Ich habe das Buch gelesen sogar damals, kurz vorher noch. Der wurde nämlich 2011, als ich in New York war, wurde der groß beworben.
Ja. Na dann. Aber nächste Woche The Gentleman. Und mit dieser Aufgabe an die Hörerschaft beenden wir dann jetzt diese Sendung, die es tatsächlich noch über die 2-Stunden-Marke geschafft hat.
Locker.
Das hätte mich auch gewundert, wenn sie es nicht geschafft hätte.
Mir hat mein Hörer geschrieben, ich gucke auf die Uhrzeit und ich gucke auf die Länge der Folge und ich weiß, wer dabei ist.
Ja, gut, momentan ist es nicht so schwierig, aber ja, stimmt.
Tja, genau. Also, Kommentare auf sneakpod.de und auf Instagram gibt es die ganzen Bilder. Im Artikel gibt es die Amazon Affiliate Links. Das war die 662. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche The Gentleman. Tschüss.
Tschüss.